Willkommen zu einer neuen Folge Wilma Mystery mit zwei Frau Abdallah. Alter, ich habe voll nach unserem letzten Podcast nochmal bin ich übelst ins Rabbit Hole abgestiegen. Ich werde erzählen. Und ja. leider ist es nicht. Also leider habe ich so ein, kennst du Sabine Hossfeld oder so? So eine deutsche Physikerin, die aber, glaube ich, in Großbritannien lebt oder so. Die ist okay. So eine Forscher-Physikerin, die ist relativ berühmt, weil die so Physikvideos macht halt. Mhm. Und die hat zufälligerweise, also die erachte ich halt so als halbwegs seriöse Quelle. Also wenn die was sagt, dann sage ich, okay, die wird's wissen. Die hat leider meinen.
Nach dem letzten Podcast weiß ich nicht genau, was ich darauf geben kann, wenn du sagst, das ist eine halbwegs seriöse Quelle.
Ja, Digga, also du mit deinem Reddit, ne, muss man gar nicht erst anfangen. Nein, die hat aber quasi erklärt, was die guten zwei italienischen Dudes da gemacht haben mit der Pyramide. Mhm. Und die eine Sache fand ich ziemlich überzeugend, weil sie hat nämlich gesagt, deren Methodik hat ein großes Problem. Und zwar, die haben nämlich versucht, quasi über Schwingungen und quasi Vibrationen in der Erde um die Pyramide herum oder an der Pyramide quasi eine Art Differenz in der Bewegung festzustellen, also durch diese Schwingung und das und quasi dadurch quasi auch zu messen, was passiert denn da drunter.
Also nach dem Motto, wenn was weniger schwingt, ist es fester, als wenn es mehr schwingt und dadurch kann ich sagen, dass das fester ist und potenziell genau. Eine Säule oder halt einfach Gesteine oder sonst irgendwas.
Genau. Und das Problem ist halt, das wird halt in der Regel halt auch verwendet, also diese Methode ist jetzt nicht irgendwie also es ist nicht komplett irgendwie aus dem Nichts hergeholt, sondern es wird halt in der Regel auch verwendet für so Gebiete, so wo Vulkane sind oder Erdbeben, weil da eben halt viel Bewegung drin ist, ne? Und da funktioniert es halt auch gut, weil du brauchst halt eine gewisse Grundschwingung, damit du halt auch was messen kannst. Und jetzt haben die das Problem, dass halt die quasi was versucht zu messen, wo diese Grundschwingung aber nicht da ist.
Verstehe. Und dann misst du überall was sozusagen. Also wie wenn du so ein Geist-Interferenz-Ding hast und überall hast du irgendwelche elektrischen Spannungen sozusagen.
Quasi. Und sie sagt nämlich, das ist, was die gemacht haben, ist halt methodisch gesehen zwar nicht doof, aber denen fehlt quasi der Input. Mhm. Und deswegen sagt sie, das ist quasi Murks, weil die haben quasi nur einen Haufen an Geräuschen interpretiert, der nichts sagt, ist, weil das einfach nicht genug quasi an Bewegung da ist. Leider ist der Traum von dem Bitcoin-Mining-Center unter der Pyramide, das war nicht witzig, ist leider jetzt gestorben. Wahrscheinlich ist da doch nichts drunter.
Das ist sehr schade. Aber ist das Paper denn, hast du noch was gefunden zum Paper? Wir haben letztes Mal danach noch ein bisschen recherchiert und so und dann hieß es ja irgendwie, das kommt jetzt irgendwie bald und so. Oder hat sie dann irgendwie Zugriff auf alte Daten einfach gehabt, weil wir auch rausgefunden haben, irgendwie gab es 2020 schon mal solche Ergebnisse oder so?
Genau, die haben das neue Paper ist noch nicht raus und die haben angeblich, sollte es irgendwie vor 6 Tagen eine Pressekonferenz nochmal geben mit Release und so weiter. Mhm. Gab es dann aber nicht. Mhm. Und jetzt wird es vielleicht später in diesem Jahr irgendwas. Aber ich glaube, ich sagen, der kurze Hype-Moment ist relativ schnell verflogen, weil dann irgendwer gesagt hat, also, ja, okay, aber das, was die bisher als der Pressekonferenz gesagt haben, das ist halt, die haben jetzt nichts Neues gebracht, was jetzt erklären würde, dass jetzt auf einmal die Methode jetzt plötzlich funktioniert. Und deswegen glaubt man immer noch, dass es halt leider nichts als heiße Luft ist.
Daher. Ja, aber ist doch eigentlich ganz schön, weil das war ja auch so ein bisschen das Zwischenfazit zwischendurch mal letztes Mal, so nach dem Motto, wenn es halt fein ist, dann wird es halt gepeer-reviewed, also irgendwer kommt hin und sagt, hey, die Methode funktioniert oder funktioniert eben nicht und dann hat man einfach einen neuen Konsens und dann ist es entweder cool oder nicht cool und jetzt ging es halt schneller als gedacht vielleicht, dass es dann doch eher nichts quasi ist. Es ist so witzig, seitdem, wir haben ja nach dem Podcast so ein bisschen geguckt und seitdem werden mir die ganze Zeit solche Sachen vorgeschlagen. Ich bin jetzt im falschen Algorithmus. Ich habe nur noch so Alternative History und keine Ahnung was. Das ist aber eigentlich ganz gut. Jetzt weiß ich so ein bisschen, worauf ich achten kann. Wenn das hochkommt, kann ich schon direkt sagen, ah ja, das kommt aus dieser Ecke so ein bisschen, das ist interessant, jetzt kommen wieder irgendwie diese Dinger und es war so wie, hast du mitbekommen, vor 2 Wochen oder so, oder vor einer Woche, war irgendein SpaceX-Launch und die Rakete hat, also ich weiß gar nicht genau, ob irgendwas falsch lief, aber auf jeden Fall hat die quasi Treibstoff abgelassen und dann gab es so
dieses
verrückte Swirlies am Himmel. Ja. Genau, und das natürlich, witzigerweise, genau in der Quelle, also in diesen
Foren,
wo ich dann da war, wurde sofort gesagt, hier, endlich, klare Bilder von Aliens, hier haben wir es endlich, was soll es sein? Ja, und kam so 10 Minuten später so drunter, so, Ja, es ist halt einfach Raketentreibstoff so. Sieht halt super cool aus. Ich verstehe, dass es euch alle cool, dass ihr es cool findet, aber es ist leider eine einfache Erklärung dann doch.
Das habe ich tatsächlich auch gesehen und da gab es, das war auch so ein, wie du gesagt hast, da war so irgendein Typ, der dann so irgendeine alte Rune ausgegraben hat, irgendwo, aus, weißt du, also so nach dem Motto, so irgendwelche alten Gesteine, wo da irgendwer was reingraviert hat und sagt, hey, guck mal, das ist genau das, so, und da gab es halt Community Note, das war leider zum selben Zeitpunkt wie der Launch von SpaceX, und daher
eher unwahrscheinlich, keine coole, es ist nicht Odin, der seine Runen schickt.
Nee, leider nicht. Das war, was ich auch cool fand, gerade weil es zu dem Thema passt, es gab, glaube ich, gestern gab es einen Launch von ESA Space. Mhm. Das ist nämlich ein deutsches Space-Unternehmen. Die haben jetzt einen Testlaunch
gemacht. Also nicht ESA, sondern ESA.
ESA, ich glaube, das ist ein Fluss in Bayern, glaube ich.
Ja, ja. Ich dachte, du meinst, du sprichst gerade die ESA Englisch aus.
Nicht ESA, sondern das ist, also ich kannte das Unternehmen vorher nicht, aber ich habe nur jetzt gesehen, die hatten irgendwie gestern oder so einen Testlaunch. Ist auch explodiert, weil der Regel irgendwie der Fall ist, die da was messen. Also jetzt gerade die erste. Yeah. Ne, so. Und wohl in Norwegen, wo ich dachte, hey, cool, Alter, wir haben auch so ein bisschen Space am Start. Voll nice. Ich hoffe, die machen was Cooles.
Ja, ist witzig,
ich habe noch nichts gelesen, aber ja.
Ja, ist witzig. Ich habe das Gefühl, die europäischen Algorithmen funktionieren gerade funny oder funktionieren irgendwie gut. Und das liegt auch an meinen eigenen Anfragen. Also eigentlich habe ich nicht viele Anfragen, aber vielleicht ist Europa gerade so ein bisschen, da werden bestimmte Sachen hochgepusht, weil auch irgendwie das haben meine Eltern mir auch vor 2 Wochen oder so geschrieben und bei mir kam es jetzt auch nochmal hoch, dass irgendwie in Nachrichten jetzt auch so das deutsche Chip-Unternehmen war, die krassen Chips entwickeln, die besser als Nvidia-Chips sind und deswegen wird Europa voll cool und ist, glaube ich, so ein deutsches Unternehmen oder so, oder ist deutsch oder europäisch, bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, es kommen gerade so ploppen so Sachen auf, wo man so einen Lichtschein drauf wirft, wo man vielleicht vorher haben die Nachrichten oder wer auch immer dann vielleicht berichtet über Nvidia, weil das kennt halt jeder. Und jetzt ist halt so ein bisschen so, ja, eigentlich finden wir gerade Amerika nicht so cool und nicht so spannend und eigentlich finden wir es gerade als Europäer cool, wenn wir irgendwie europäische Sachen haben. Und deswegen kommen die jetzt, kriegen die ihr Rampenlicht so ein bisschen. Die Frage ist halt immer, gab es diese Unternehmen halt die letzten 10 Jahre schon immer und sind dann halt einfach nach einem Jahr einfach kaputt gegangen? Oder sind das jetzt wirklich coole Unternehmen gerade? Also, ne, also ist es jetzt quasi einfach der Fokus drauf und das gab es auch schon immer, oder ist jetzt wirklich was Besonderes gerade, dass vielleicht ja wirklich auch angetrieben dadurch Gelder anders verteilt werden? Hab jetzt nochmal gelesen, dass auch einige Professoren aus Amerika irgendwie so ein bisschen keinen Bock mehr haben und so ein bisschen rüber nach Europa gehen, dass man so eine Art Brain-Draft oder so hat. So, ob es jetzt so ist, also, ne, aber das ist zumindest bei ein paar Universitäten wohl so gewesen. Ob da sich ein bisschen was verändert in Europa, I don't know. Oder der Fokus zumindest ein bisschen anders ist.
Ich glaube, die Selbstwahrnehmung verändert sich, also hat sich schon extrem verändert. Ich glaube auch, dass, ich glaube, die Unternehmen gab es halt schon auch so. Ich habe auch viel mitbekommen. Ja. In Estland gab es auch sehr viel so in, wie soll ich sagen, auch an nicht nur Softwareunternehmen, sondern auch so Hardware-Tech auch viel, auch in den letzten Jahren. Es gab ja auch irgendwie mit hier, wie hieß das Unternehmen? Diese Batteriefabrik sollte ja auch in Europa, in Skandinavien gebaut werden.
Dieses Recycling-Unternehmen, also die das so recyceln, so cool oder was? Oder
noch nee,
was
die auch was? Batterien tatsächlich produzieren. Northvolt oder so, irgendwie sowas. Also es war so ein bisschen die Hoffnung für VW und andere Automobilhersteller, die gesagt haben, wir brauchen dann viel Batterien so und wir können nicht alles aus China kaufen. Und das war interessant, weil da, ich höre ab und zu mal so ein Typ aus Großbritannien, der heißt Harry Stebbings. Der ist so ein, der hat angefangen, glaube ich, mit 18 oder so, hat er gesagt, ich will Venture Capitalist werden, ich will so, ne? Geil, so, und dann hat er so einen Podcast angefangen und hat halt so halt versucht, der hat halt so irgendwelche Leute angeschrieben, sagt, hey, ich bin der Typ hier aus Großbritannien, nicht mal aus London, so irgendwo Kaff, irgendwo in Großbritannien, meinte dann, hey, ich würde aber gerne selber irgendwie da rein, so, kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun, mit mir ein Interview machen? Und der hat sich da hochgearbeitet und mittlerweile ist der größte halt VC-Podcast weltweit, so.
Witzig.
Und der hat einen Investor auch aus Europa interviewt, ich glaube aus Edinburgh, also auch Großbritannien. Hat so ein bisschen erzählt, weil die auch da rein investiert haben. Hat so ein bisschen erzählt über so Hard-Tech, Hardware-Startups in Europa. Und meinte auch, ja, es gibt viele, aber jetzt in dem Beispiel mit dieser Energie, Batteriefabrik war es so, also die waren einfach in der Umsetzung waren die einfach nicht gut. Also es waren gut, die hatten gut Gedanken. Da meinte er auch, wir haben das auch finanziert, weil wir das wollten. Wir wollten, dass es existiert in Europa. Aber die das gemacht haben, also das Team war jetzt nicht so, die waren nicht gut. Also die haben einfach nicht gut executed und deswegen sind die irgendwo pleite gegangen. Mhm. Und aber ich glaube schon, dass es da relativ viel gibt, was aber jetzt wahrscheinlich durch diesen Sinneswandel, der jetzt plötzlich kam, so auf einmal ist, okay, USA blöd, lass uns mal selber gucken, was wir so haben, über was wir reden können. Ich glaube, das ist ganz gut eigentlich, so für die Wahrnehmung. Mhm. Und ich glaube aber auch für die, wie soll ich sagen, es ist immer gut, wenn jemand mit drauf guckt, glaube ich, ne? Weil ich glaube, wenn du ignoriert wirst als Startup lange, auch von den Medien und von der, wie soll ich sagen, von den, also nicht nur von den Investoren, aber auch von den Menschen, die das vielleicht interessieren könnte, dann hast du auch ein bisschen mehr Ansporn und ein bisschen mehr, ne, Zugzwang.
Ja. Ja, und ist doch, also ist ja in der Regel auch so, dass so Investoren ja nicht nur Geld mitbringen, also manchmal schon, aber ist ja manchmal auch, dass man einfach da Netzwerk und keine Ahnung was mitbringt. Und wenn diese Netzwerke jetzt eben hier eher in Europa bestehen und man nicht sagt, hey, irgendwie habe ich hier zwei Unternehmen, die sind irgendwie gleich interessant, dann nehme ich das amerikanische, weil da habe ich irgendwie mehr, sehe ich mehr Hoffnung und mehr whatever, sondern ich entscheide mich jetzt fürs Europäische aus einfach so Softgründen quasi, dann bleibt halt vielleicht auch so ein bisschen dieses Netzwerk irgendwie hier und dann wird hier was aufgebaut. Wäre ja ganz, ganz interessant, ganz cool.
Ja. Ja, ich glaube, in Europa, es könnte echt viel passieren. Ich meine, das ist ein riesen Binnenmarkt, ne? wenn es da einfach so die richtigen Regulierungen gäbe für, man kann mehr so innereuropäisch tun. Es gab auch vor ein paar Wochen gab es so ein, von so einem, auch so ein Berliner Startup-Typen, der hat so eine Petition gemacht für die EU Inc., also eine Art Unternehmensform, die auf Europaebene funktioniert, also wo du nicht eine GmbH in Deutschland gründest oder was auch immer das Pendant in Frankreich ist, sondern wo du einfach sagst, ich gründe eine EU Inc. so und dann.
Na, coole Idee.
Und ich glaube, da passiert relativ viel und ich glaube, das ist einfach nur so eine Mischung aus die richtigen Regeln ersetzen und die falschen wegnehmen und dann, glaube ich, wird es Europa richtig gut gehen.
Ja, ich bin gespannt, haben wir ja jetzt in Wochen schon darüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass zumindest auf politischer Ebene auch eigentlich jede Partei irgendwie so in ihrem Parteibuch auch irgendwie drin hat, so Deregulation und so. Selbst die Grünen und Co. haben ja gesagt, wir müssen da irgendwie anders regulieren oder nicht regulieren auf bestimmten Ebenen, gerade auf europäischer Ebene passiert ja da auch ein bisschen was. Bin ich mal gespannt, wenn selbst solche Parteien da sozusagen für sind, muss man jetzt halt mal gucken, was jetzt wirklich passiert. Also ne, wie mit diesem Milliardenpaketen sozusagen. Ne? Jetzt ist die Möglichkeit erstmal da. Jetzt kommt es darauf an, das gut zu exekuten. Da bin ich gespannt. Es wirkt zumindest so zwischendurch, finde ich, als hätten sie es verstanden. Dann passieren wieder Dinge, wo man denkt, mal gucken, vielleicht doch nicht irgendwie. Aber ich habe zumindest den Eindruck, es passiert mehr als vorher. Und also, ja, irgendwie, finde ich, kann man da hoffnungsvoll sein. Weil was bringt es jetzt zu sagen, ja, die setzen das eh in den Sand. Ja, dann bin ich auch nicht glücklicher, als wenn ich, also ich ändere ja eh nichts daran und dann denke ich auch, okay, kann ich einfach denen ein bisschen Hoffnung geben und sagen, mach mal was Cooles jetzt so.
Ja, ich bin da so zweigeteilt. Ich bin auf der einen Seite auch grundsätzlich sehr optimistisch und bin auch kein Freund von Schwarzmalerei. Also was bringt es mir, wenn ich jetzt einfach sage, es wird eh nichts. Und gleichzeitig habe ich dann den anderen Gedanken, der dann sagt, naja, gut, aber Kritik muss auch dann stattfinden, wo sie angebracht ist. Und da hilft auch nichts schön zu reden. Und das ist dann oft bei mir so dieses Battle in mir drin zwischen, naja, ich hoffe mal, dass trotz gewissen Dingen es irgendwie klappt. Aber dann sehe ich diese Dinge und denke mir so, oh, das ist aber echt schon echt eine smarte Nummer. So. Ja. Und ich bin echt gespannt, weil ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, so Koalitionsverhandlungen, die jetzt gerade so anstehen und da, weil so dein Take da ist. Aber ich fand jetzt bisher nicht so, ich habe noch wenig mitbekommen von den Dingen, die einem so ein bisschen Optimismus geben und eher Dinge mitbekommen, wo ich so gedacht habe, Leute, komm mal klar.
Also, bis jetzt ist es irgendwie so klein, klein und ich habe das Gefühl, man muss jetzt so ein bisschen warten, wenn es so endgültig das Papier irgendwie fertig ist, weil dieses vorläufige Papier war irgendwie so, dass du gesehen hast, ja, das will irgendwie die SPD und da will sie nicht von abrücken und das will die CDU, da wollen sie nicht von abrücken und das war dann irgendwie so, ja, okay, mal gucken. Aber ich vermute mal, dass die jetzt irgendwie alle ihre erstmal hoch eingestiegen sind und mal gucken, worauf sie sich dann einigen und ob diese, also das ist ja das, was ich schon die ganze Zeit mir erhoffe, dass es halt weniger wird von, wir müssen den Kompromiss finden, indem wir sagen, wir müssen einen Mittelweg finden und ein Mittel zwischen uns, wir müssen jetzt, also ne, um es extrem zu zeichnen, wir müssen eine Mischung finden aus, CDU Grenzen dicht, SPD Grenzen auf und jetzt ist ein Mittelweg, halbtags sind die Grenzen auf und zu, das ist halt irgendwie Quatsch, so, sondern dass man halt sagt, keine Ahnung, auch wenn das vielleicht nicht meine Position ist und auch der SPD schwerfallen wird, zu sagen, ja komm, Innenpolitik, mach halt jetzt CDU, dafür macht die SPD das dann irgendwie da und so steht man sich irgendwie so seine Bereiche zu, damit zumindest da ein konsequenter Plan hinterverfolgt wird. Ob man dem immer zustimmt, ist was anderes, aber dann ist zumindest die Chance dafür da, dass es sich nicht die ganze Zeit wieder blockiert wird in irgendeiner Form. Und da bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass das so sein wird. Dann ist halt natürlich die Frage, ob jetzt deine und meine Punkte sozusagen bei der Partei landen, die wir, wo wir uns das irgendwie wünschen in irgendeiner Form oder so, wenn die überhaupt dabei ist, so wenn diese Position überhaupt vertreten wird.
Ja, ja.
Aber dann tut sich immerhin irgendwie vielleicht was. Gucken.
Ja. Aber gibt es da schon so eine Art Enddatum? Ich hätte mal Ostern irgendwann so.
Da müsste doch, ne? Genau, irgendwie gibt es da diese 30 Tage Abwahl oder so und dann muss es irgendwie, jetzt muss März gewählt werden offiziell und so. Das kommt doch jetzt, glaube ich, irgendwie bald.
Müsste eigentlich, ne?
Ich weiß nicht genau, das müsste jetzt irgendwie alles bald kommen und dann, mal schauen, was da jetzt so passiert. Ich wollte kurz fragen, hast du bestimmt mitbekommen, diese ganze Signal-Nummer? In Amerika. Ja. Das fand ich auch crazy, ey, was da gerade passiert. Das ist so witzig. Das ist, glaube ich, ist es bei dir in den amerikanischen Quellen mittlerweile klar, wer den Journalisten eingeladen hat? Weil, also es ist ja irgendwie noch so, das ist ja von den Walls irgendwie eingeladen worden offiziell, ist ja irgendwie so, ja, man weiß es nicht, war ein Mitarbeiter, war es keiner, war es irgendwie, wer war es eigentlich und passiert ist ja irgendwie nichts. Also, was ich jetzt so aus meiner Richtung immer höre, ist, dass man jetzt Trump unterstellt, dass er das alles so ja ignoriert irgendwie, ne, kann er so machen, wie er will. Aber was ich spannender finde, ist eben sozusagen, also gar nicht dieser Streit, das ist halt der, also sollen die sich halt drüber streiten, ist mir völlig egal. Spannender fand ich nur eher nochmal die klaren Worte von Vance und so gegenüber Europa. Das ist halt nochmal, dass er halt sehr klar wurde, so, ja, fuck the Europe, so ungefähr. Ja, so finde ich, was man da so ein bisschen raushört. Dass man, also weil man ja, also weil manche Menschen ja immer sehr so auf Trump schießen und so sagen, ja, Trump ist irgendwie das Schlimmste für Europa und für die Welt und keine Ahnung was. Und ich habe mir das schon, also die Frage ist ja immer, was ist, wenn Trump jetzt wirklich weg ist sozusagen, ne, Stichwort, ja, ja. Ne, was ja auch gerade wieder da durch Dings kursiert, hier dritte Amtszeit, whatever und so, was da irgendwie manche Republikaner fordern und dann auch irgendwie auch nicht und keine Ahnung was, egal. Aber die Frage ist, ob sich so viel ändert für die Menschen, die Trump scheiße finden, wenn halt dann Vance oder der nächstbeste andere Republikaner, der jetzt gerade in diesem Kreis ist, da reinstößt sozusagen. Ich glaube, man kann als Europa nicht darauf hoffen, ja, wenn Trump weg ist, dann wird das alles wieder cooler für uns. Also wenn die Republikaner weiter an der Macht bleiben, weil die nachrücken, wirken in meinen Augen jetzt nicht mehr pro-europäisch, als es irgendwie Trump ist, sondern durch diese Chats vielleicht sogar noch eher weniger europäisch. So. Allein aus dieser Sicht so.
100%. Ich sehe auch kein Szenario, wo Europa jetzt wieder so, also ich glaube, dass man als europäischer Sicht darauf hoffen kann, dass man quasi seine alten Buddies zurückbekommt, in der Form, wie man das halt, und also wie man das gewöhnt halt jetzt war. Mit Biden und Obama so kannte, vielleicht auch davor noch, das Thema ist durch, weil im Grunde genommen, wenn jetzt die nächsten Jahre mit Trump und Vance so funktionieren, wie sie sich das vorstellen. Also wenn deren quasi Kombo an Wirtschaftspolitik und so weiter funktioniert, dann weiß ich nicht, ob die Demokraten nochmal rankommen irgendwie. Also jetzt gerade sieht es überhaupt nicht so aus von den Umfragen her. Das heißt, wenn es halt nicht funktioniert, dann könnte es nochmal spannend werden. Aber das sind nur mal 4 Jahre. So, ich glaube, du willst nicht 4 Jahre darauf hoffen, dass irgendwie ein alter Zustand wieder zurückgeht. Ich glaube, man muss halt einfach die neue Welt akzeptieren. Und ich glaube, in der neuen Welt ist einfach, also wird quasi relativ, wie soll ich sagen, aus amerikanischer Sicht einfach nur geguckt, so, wer gibt was, so, also, so. Und wenn jemand quasi nicht fair ist, dann wird da auch nicht lang gefackelt, egal ob es jetzt Zölle sind oder jetzt hier, ne, so Gefälligkeiten und auch sogar Militärunterstützung, so entweder machst du dein Ding, also gibst du deinen Teil oder halt das Pech, so. Und ich glaube, das ist jetzt einfach gesetzt, egal was wer danach kommt. So,
ja. Hm. Ja, aber weil du jetzt gerade fair gesagt hast und so, ich frage mich noch, weil ich weiß noch, wir haben darüber gesprochen im Wahlkampf und da hast du immer so ein bisschen die, ne, die Sicht aus dem Podcast und so aus der amerikanischen, das war ja so für mich immer so ein bisschen auch so ein Referenzwert, so was, was passiert so in Amerika gerade eigentlich. Da hieß es ja immer so, Trump ist der große Friedensbringer sozusagen, ne? Die Demokraten sind die, die die Kriege führen und so. Und das würde mich jetzt mal interessieren, ich weiß, wahrscheinlich gibt es da noch kein richtiges Fazit sozusagen zu, aber ne, was man ihm mal vorhalten könnte, ist dieses, ne, der Krieg endet an Day One. Natürlich war das eine übertriebene Darstellung sozusagen, ne? Aber jetzt sind es irgendwie 70, 80 Tage vergangen seit Wahl. Und aus meiner Perspektive, was ich so mitbekomme, habe ich eher das Gefühl, es passiert fast. Also nicht weniger Krieg sozusagen, ne? Ist natürlich jetzt kein großer neuer sozusagen begonnen worden bis jetzt, aber wenn man das ernst nimmt mit diesem, was da im Jemen und so passieren soll, die Riviera, die da entstehen soll neben Israel irgendwie, ne, wo jetzt dieser Bombenangriff wieder geplant wurde sozusagen, wenn man auch die ganze Zeit nicht so richtig ausschließen will, dass man mit Grönland nicht doch mit Military Force, was auch immer das genau bedeuten soll. Auch ich vermute mal stark, dass es jetzt niemals eine Kriegsdrohung geben wird von Amerika an Grönland in der Form. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt irgendwie so, ja, wir schicken halt ganz viele Soldaten dahin und dann nehmen wir halt so ein bisschen Gebiet und wir kuscheln und so die anderen so weg und so. Ich könnte mir, also, weil da würde ich mich auch fragen, also jetzt nur letzter Gedanke, würde ich mich auch fragen, wie das dann so wäre, so weltpolitisch, ob wir in einer Zeit leben, wo so deutsche Soldaten oder europäische Soldaten gegen amerikanische Soldaten so kämpfen würden. Weißt du, wenn man jetzt so in der politischen Diskussion wäre in der Schule, dann würde man wahrscheinlich als junger Kerl sagen, hä, ja, dann, also da gehen die einfach da nicht hin, die führen ja keinen Krieg gegen die Leute, mit denen die letztens noch stationiert waren in ihrer Station. So ist ja, glaube ich, was, also würde ich mir vorstellen, was anderes für einen Soldaten, ob du sagst, wir ziehen irgendwie für das europäische, für die Freiheit irgendwie da jetzt in den Krieg und hoffen, dass da irgendwie nichts weiter für Europa passiert. Oder, naja, irgendwie der Buddy, der mich gestern noch an meiner G36 ausgebildet hat, der ist jetzt mein Feind auf einmal in irgendeiner Form. Das sind so Gedanken, die ich da irgendwie zu habe, dass ich das Gefühl habe, okay, Trump sorgt gerade nicht für weniger Krieg im Zweifel oder ne, führt die zumindest in einer gewissen Form weiter, die gerade existieren, plus droht so ein bisschen zumindest mit neuen, ob man das jetzt ernst nehmen kann oder nicht. Genau, das ist jetzt nicht für mich so wirkt, als würden die Amerikaner das, was sie vielleicht sich davon erhofft haben, so kein Krieg und die Soldaten, also weniger so bla bla, egal. Das war so ein bisschen das, was mich hier so durch den Kopf ging die letzten Tage.
Ich glaube, was Amerikaner, glaube ich, gut finden im Moment, so natürlich nicht alle, aber es ist quasi der Umgang mit bestehenden Konflikten, jetzt ohne neue potenzielle, aber zu sagen halt, wir positionieren uns entweder auf Seiten Israels oder eben nicht in dem Konfliktherd, ne, wo du ja auch dann mit Iran und so, ich glaube, diese Positionierung finden, also viele Amerikaner, glaube ich, ganz gut, dass es so klar ist. Viele auch nicht, viele finden das komplett scheiße. Und ich glaube, die Positionierung Richtung Ukraine und Russland und die Verhandlungen finden viele Amerikaner halt entweder richtig gut oder halt ganz schlimm, aber die Mehrheit eher wahrscheinlich gut. Weil beides quasi, wie soll ich sagen, mindestens mal die Hoffnung gibt auf, okay, das hört in dem Sinne auf, als entweder halt im Kontext Ukraine-Russland, so nach dem Motto, wir verhandeln das jetzt, wir holen uns unsere Kohle zurück und uns das Thema durch, so, können wir einen Haken dran machen. Und halt im Nahen Osten eher so nach dem Motto, hey, wir sind jetzt da nicht zimperlich, sondern wir ziehen das jetzt einmal durch und dann ist das Thema durch, in Anführungszeichen. Ich glaube, dass das quasi so ein bisschen so als positiv gesehen wird im Sinne von, okay, das ist jetzt kein nächster Endloskrieg. So, es ist nicht so, ne, Irak oder Afghanistan, also das ist halt, wird halt angegangen, so das relativ zügig und mit relativer Härte, was das auch immer bedeutet. Ja.
Und ich glaube, die Belastung gegenüber Grönland und Europa ist quasi dann, das wird nicht als wahre Kriegsdrohung sozusagen wahrgenommen, im Zweifel, ne?
Ist nicht mein Eindruck, dass das als Kriegsszenario interpretiert wird, sondern eher ein, hey, wir wollen da gewisse Dinge tun, so, und wir haben da Bock drauf, so. Und und das ist, ich glaube, was halt jetzt interessant ist, ist relativ offensichtlich, warum, also anders als bei vielleicht anderen Kriegen, wo man gesagt hat, so, was hat man jetzt davon, ist das ein, also über Ukraine hätte man sagen können, okay, was ist das für ein Kriegsszenario hier, also ne, was wem nützt das, was haben wir davon? Grönland ist relativ, wie soll ich sagen, einsichtig so da, oder leicht zu interpretieren, warum Grönland spannend ist. So. Und ich glaube, das ist jetzt so die neue, muss ich sagen, Brille, mit der man das so auf europäischer Sicht vielleicht auch betrachten kann, ist so nach dem Motto, okay, wenn es ein amerikanisches wirtschaftliches Interesse gibt oder ein, was auch immer, ein ökonomisches Interesse, dann kann man davon ausgehen, dass da irgendwie was gemacht wird, so Richtung Grönland, so nach dem Motto, die werden da sich irgendwie, egal ob das Handelswege sind oder irgendwelche Rechte, und irgendwelche, die werden sich das irgendwie holen in irgendeiner Form, wahrscheinlich nicht mit Krieg, aber wahrscheinlich mit irgendwelchen Abkommen und ein bisschen so pushen in die Richtung. Und wenn man halt eben kein eigenes Interesse dran hat, dann so guckt man, dass halt eben die Geldausgaben reduziert werden und so, also so eine Art, das haben die Amerikaner selber so ein bisschen gesagt, dass die da so eine Art Proxykrieg auch führen gegen Russland, dass sie gesagt haben, okay, das können wir nicht weiter finanzieren, das wollen wir nicht finanzieren. Im Gegenteil, wollen sie das Geld wieder zurückholen, in Anführungszeichen. Hm. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen die neue Interpretation von Kriegen, ist eher so, nützt es mir was? Und wenn nicht, dann ist mir auch egal, so. Nach dem Motto, hat Europa halt Pech. So. Und,
ja, ich bin nur gespannt, genau, wie jetzt die, also ob es halt, ne, das ist ja bei Trump immer nicht so ganz klar oder bei der Regierung, ist es jetzt einfach nur wieder ein, ich werfe was in den Raum und werfe einfach sozusagen, oder ob dieses, wie dieses Grönland-Ding quasi aussehen wird, weil ja die Europäer und Grönland selbst ja relativ klar sagen, ja, nee, haben wir halt irgendwie keinen Bock drauf und das ist halt irgendwie ein freies Land und du kannst es jetzt nicht einfach nehmen in irgendeiner Form. So, und dann ist eben die Frage, wie sieht dieses einfach nehmen sozusagen aus, wenn die Grönländer das quasi nicht wollen? Und dann da bin ich gespannt, wie dieser Konflikt sozusagen aussehen wird. Weil, ne, gegen Handelswege wird keiner was haben. Gegen, keine Ahnung, wir bauen jetzt immer weiter Militärbasen, dann müsste der Grönland in der gewissen Form schon zustimmen oder irgendwelche Abkommen machen. Wenn sie die Abkommen machen, klar, dann ist es, kann das ja Grönland machen, wie sie wollen. Ne? Ist ja fein. Ja. Aber gerade wirkt es ja irgendwie nicht so, als hätten die da Bock drauf. Und dann ist die Frage, welchen Druck man dann ausübt. Und dann ist wieder die Frage, naja, ist dann sozusagen, also fängt man dann von wegen, also ne, im Wahlkampf America First, fängt man dann doch nicht außenpolitisch so viele Brandherde dann im Zweifel doch nochmal neu an, auch wenn es dann quasi kein Krieg ist, dass das dann doch irgendwie nicht so ganz zu dem passt, was man zumindest vielleicht dachte, was Trump so macht. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar. Ich meine, das ist halt nicht die, wie soll ich sagen, es ist nicht die Version, die man sich vielleicht aus europäischer Sicht dann erhofft hat, im Sinne von, naja, gut, da wird jetzt eben quasi alles, alle Brandherde werden quasi platt gemacht, so, nach dem Motto, okay, wir gehen jetzt da in die Ukraine mit rein und gucken, dass der Konflikt gelöst wird. Dann Osten sagen wir einfach diplomatisch gesehen, hey, wir machen das jetzt so und so, finden da eine Lösung. Und das war's. Und dann damit ist das Thema durch. Das hat man sich ja gewünscht, so nach dem Motto, es kommt kein neues Konfliktpotenzial auf. Realität ist aber jetzt, dass quasi sehr mit ökonomischen Waffen sehr viel gemacht wird. Ich kann mir vorstellen, dass es in Grönland auch der Fall sein wird, dass man einfach sagt, okay, gucken jetzt einfach, dass wir einfach Grönland oder halt die EU quasi ein bisschen dazu treiben, dass sie irgendwann sagen, ja, okay, dann macht halt irgendwas so da, ne? Mhm. So, bevor ihr uns jetzt quasi den Hahn abdreht und uns irgendwie versucht, hier ökonomisch gesehen sehr zu schaden. Und ich glaube, das ist jetzt so, ich kann mir vorstellen, dass das nächste halbe Jahr, die nächsten 12 Monate ist halt sehr viel Neusortierung, im Sinne der, nicht nur, wem gehört dieses Land, das darauf will ich gar nicht hinaus, sondern eher Neusortierung im Sinne von, okay, wer handelt mit wem, aus welchen Bedingungen. Und das hat man, glaube ich, nicht so gehofft, dass das wirklich passiert. Und
Aber wenn das das Fazit ist, wäre es ja fein. Also wenn es ein ist, wer handelt mit wem, dann ist es vielleicht, dann kann man da als Europa vielleicht so ein bisschen das doof finden in irgendeiner Form so, ne? Aber das ist ja, wie ich würde jetzt sagen, ein legitimes wirtschaftliches oder wie auch immer Mittel, ne? Kann man natürlich doof finden. Die Frage ist halt nur, also weil für mich ist es jetzt trotzdem noch so ein bisschen im Raum, ob es eben auf dieser Ebene bleibt oder ob es jetzt nicht quasi das, was Russland mit der Ukraine versucht sozusagen, die machen es halt irgendwie mit Brute Force. Ob das nicht Amerika dann irgendwie mit Grönland macht und wer dann quasi schlimmer ist. Also klar ist das einen dann kein wir bomben jetzt Grönland zu, aber im Zweifel ist es dann doch ein, naja, wir knabbern einfach an Europa von der anderen Seite und dann Russland und ne, die nehmen sich einfach sozusagen, wenn sie sich quasi Länder nehmen sozusagen, dann finde ich schon sehr verurteilenswert, weil wenn die das nicht wollen, die Länder selber, wenn aber jetzt Grönland sagt, hey, pass auf, unter den Bedingungen wollen wir ein Handelsabkommen mit euch machen, ja, dann go for it so. Dann würde ich da
ich glaube, das ist der
verurteilen.
Präferierte Weg und ich weiß, also ich sehe jetzt da nicht so ein super, also was weiß ich denn, aber ich persönlich sehe jetzt kein Kriegsszenario, das irgendwie so schlummert. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass, also das ist ja auch so ein also ne, dieses diese Drohkulisse, die jetzt so ein bisschen über Europa schwebt, ist nach dem Motto von einer Seite die Amerikaner, auf der anderen. Ich glaube tatsächlich, dass wenn der Ukraine-Konflikt gelöst werden sollte, in welcher Form auch immer, ich glaube, dann ist auch erstmal gut, weil ich habe das Gefühl, das ist so dieser Ost-West-Konflikt, der entspannt sich dadurch ein bisschen, so die Hoffnung. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwer scharf drauf ist, da jetzt irgendwie weitere tatsächlich Kriege zu führen. Das sehe ich zum Beispiel nicht. Und daher, ich glaube, das wird eher dann auf der Ebene ablaufen, hey, wir handeln nicht mehr mit euch in dem und dem Bereich, außer ihr erlaubt uns jetzt, dass wir Folgendes tun. Und irgendwann wird wahrscheinlich eingeknickt und wird gesagt, ja, okay, dann macht halt da Militärbasis oder was auch immer. Und so. Und dann,
Ja, ich bin gespannt, wie das sich ausspielen wird, weil irgendwie selbst wenn jetzt sozusagen dieser Konflikt ja geregelt wird, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, dass die europäischen Länder jetzt irgendwie die ganzen Strafen sozusagen auf einmal fallen lassen, ne, gegen Russland oder so, ne? Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das Verhältnis so weitergehen wird. Aber ist auf jeden Fall interessant. Was ich noch witzig fand, hast du vielleicht schon mitbekommen, also kennst du vielleicht auch es gibt so eine Website, so diesen Project 2025 Tracker. Also weil es ja am Anfang immer hieß so, ne, es gibt dieses Project 2025, wo dann die Demokraten vorgewarnt haben und so weiter und so fort. Dann hieß es ja von Trump, ja, nee, ich kenne die Leute nicht so und das ist nicht so meins und dann sind sie irgendwie gute Leute oder wie auch immer. Es gibt so eine Website, die quasi immer so trackt, welche Punkte aus diesem Dokument sozusagen so abgearbeitet sind und wir sind irgendwie bei 46% an Tag 70 oder so der Regierungsperiode. Finde ich irgendwie ganz spannend, dass es dann vielleicht möglicherweise doch ganz gut absehbar ist, in welche Richtung es irgendwie so geht, dass man zumindest so ein Playbook sieht und dann als Europa vielleicht darauf reagieren kann, auch wenn man es nicht ändern kann, dass man aber zumindest sagen kann, okay, scheinbar können wir das vielleicht doch ernster nehmen, was da so ein bisschen steht, ob wir es gut finden oder nicht, aber wir können es zumindest darauf vorbereiten. Und wenn es nachher dann doch anders kommt, dann ist es im Zweifel cool. So.
Was ist so das Szenario, also 46% ist davon was, wo du sagst, boah, das ist schlimm oder ist es so, wie soll ich sagen, aus europäischer Sicht?
Das ist zu viel. Also ich habe es ehrlicherweise nicht durchanalysiert, ich habe mir die Zahlen angeguckt, habe mir so 2, 3 Top-Punkte irgendwie angeguckt und das waren halt diese ganzen Sachen, was jetzt zum Beispiel kommt, was aber ja auch, also das ist ja nicht alles, das war ja nicht alles geheim, sondern es war ja quasi offen, dass jetzt zum Beispiel die Wahlreform, dieses, ne, wer darf wählen und wer nicht, dass das jetzt überdacht wird, dass du nur wählen darfst, wenn du irgendwie einen gültigen Pass hast, dass du nur wählen darfst und das, was du, so, das sind natürlich Sachen, die standen auch in dem Project 2025, die hat jetzt aber ja auch Trump nicht, hat er keinen Hehl draus gemacht, dass er sowas angehen will, sozusagen. Und da sind halt einfach so ein paar Sachen, also das ist ja dieser Plan mit, ne, dann eben Supreme Court muss so besetzt sein, wie das irgendwie funktioniert. Und das ist ja das, was auch gerade so ein bisschen dann eben die Universitäten oder die Wissenschaftler so ein bisschen kritisieren, die Politologen sozusagen, so ein bisschen das Gehirn sozusagen, die gerade so ein bisschen sagen, naja, aus politischer Perspektive, aus politwissenschaftlicher Perspektive ist es einfach gerade gefährlich, weil so viel Macht aggregiert wird oder aggregiert ist, ne, durch die Wahl ja auch, also es ist ja nicht, dass irgendwer jetzt gerade böse nur, also ne, Dinge tut, sondern dass einfach es so wenig Widerworte geben kann. Also, dass wenn jetzt in Europa, zum Beispiel in Deutschland, wenn jetzt dieser Signal-Leak irgendwie gewesen wäre von der CDU, dann würden da fünf Parteien sein, die sagen, hallo, können wir mal darüber reden, dass wir vielleicht andere Geräte benutzen, dass wir es vielleicht so nicht machen und so weiter und so fort. Und Amerika ist gerade einfach die demokratische Stimme, also die Gegenstimme sozusagen zu den Republikanern so klein und gering. Und dass auch ja quasi Trump und Musk auch die Gerichte so ein bisschen, oder die Richterinnen und Richter so ein bisschen anzweifeln sozusagen und sagen, hey, ne, ich werde mich natürlich dem Gesetz beugen, aber wir müssen trotzdem gucken, was diese Menschen quasi machen. Was ja erstmal keine schlimme Aussage ist, aber im Kontext von, wir können gerade, also es wirkt gerade so zumindest so, oder so wird es beschrieben, dass sie gerade eigentlich machen können, was sie wollen, weil sie einfach so stark die Wahl gewonnen haben auf so vielen Ebenen und mittelfristig eben diese Supreme Court-Leute so besetzt haben, was ja auch ein legitimes Mittel ist, was aber einfach jetzt gerade so ist, dass da vielleicht so ein bisschen die Gegenstimmen quasi fehlen und dadurch so ein Korrektiv oder so ein, was einfach fehlt, was aber für eine Demokratie im Zweifel ja auch ganz gesund und ganz wichtig ist, dass nicht um, ne, nicht jetzt um dieses Szenario zu stricken, um den Diktator zu stoppen oder so, das meine ich jetzt gar nicht, sondern eher im Sinne von, naja, eine Demokratie ist halt eben nicht nur 50% des Landes haben Republikaner gewählt und das ist die einzige Meinung, die vertreten sein sollte, sondern das ist irgendwie so ein Präsident ist, der eben auch Rücksicht nehmen muss auf was da eben noch so passiert. Und diese Stimme ist, glaube ich, einfach sehr gering gerade. Also ich höre, auch ich in meinen Quellen höre nichts von Demokraten. Ich höre gar nichts. Ich sehe, dass die manchmal in irgendwelchen Parlamenten sitzen und dann so Schilder hochhalten, dass Bernie Sanders ein paar Reden schwingt. Aber eigentlich habe ich auch das Gefühl, so dass egal welche Seite da gerade an der Macht sozusagen wäre, so ein bisschen das Demokratische gerade, was nach außen dringt, irgendwie fehlt. Ja. So eine andere Gegenstimme. Irgendwie.
Ja. Was ich spannend finde und bei diesen, also ich kenne nicht alle Pläne, aber zum Beispiel bei diesem Thema der Wahlreform, also wer da fehlen, das finde ich ein super spannendes Thema, weil das auch so, wie du es gerade berichtet hast, hatte so einen negativen Beigeschmack, so nach dem Motto, oh Gott, wenn jetzt die Wahl quasi Systeme so reformiert, dass das eher auch natürlich so ausgelegt werden kann im Sinne von, da versucht sich jemand quasi die künftigen Stimmen damit zu sichern. Und das war ja so eine Riesendebatte auch im ganzen Wahlkampf. Und spannend finde ich, das aus europäischer Sicht zu bewerten. Wie, also wenn ich jetzt wählen gehe oder wenn wir wählen gehen, dann gehst du hin und zeigst deinen Ausweis mit deinem Wahlschein und dann darfst du wählen. So, kein Ausweis dabei hast, dann darfst du halt nicht wählen. So, ne? Ist das relativ. So?
Ich weiß es nicht. Ich habe ja immer nur Briefwahl gemacht. Musst du da
also, du gehst mit deinem Ausweis dahin und dann gucken die so und dann gucken die nämlich Ausweis und Wahlschein und dann kriegst du erst deinen Zettel.
Okay.
Also relativ, also es wird gar nicht hinterfragt, als ist das irgendwie komisch. Mhm. Und im Gegenteil, ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel sehr oft in so Schulen und solchen öffentlichen Gebäuden, wenn ich jetzt da hingehen würde und sagen würde, ja, ich würde gerne wählen und sagen, ja, okay, hier ist dein Zettel. Da würde ich sagen, okay, aber wie guckt ihr denn, dass ich nicht gleich nochmal komme? So, also so bestimmte, so ganz prinzipielle Basis, sozusagen Regeln, wo man sagt, davon verhindert man eben, dass da irgendwas komisch gemacht wird. Und ich glaube, jetzt bei dem Thema Voter-ID, das ist also dieses heiß gekochte Thema, und es ist total interessant, dass quasi es das in manchen Bereichen in den USA gar nicht gab. Im Gegenteil, du durftest quasi gar nicht fragen, zeig mir deinen Ausweis. Das war nämlich diskriminierend oder wie auch immer. Und jetzt soll das quasi angepackt werden, dass man sagt, hey, du musst, wenn du wählen gehst, musst du halt eben deine Wahlberechtigung nachweisen durch deinen Ausweis. Mhm. Und können wir aus europäischer Sicht sagen, ja klar, wieso habt ihr das denn vorher nicht gehabt? Also das ist eher so, sagt ihr, ihr kommt ja aus der Vergangenheit, ihr kommt ja auch quasi aus der Steinzeit mit eurem System, endlich kriegt das Upgrade, was man braucht. Und das finde ich zum Beispiel interessant, dass es eben, jetzt aus meiner Warte heraus, würde ich sagen, das ist das einzig Sinnvolle. Also wenn du überhaupt, also wie kann man denn im System überhaupt schaffen, was das nicht hat? Also da wäre das Fragezeichen da. Und deswegen finde ich das super interessant, wie manche Themen dann auch so, wie soll ich sagen, natürlich auch, man sollte immer kritisch sein und sagen, hey, ist es denn was Positives oder Negatives? Mhm. Wie bewertet man das? Und bei dem Thema hätte ich gesagt, das ist, ihr kommt jetzt auf den Standard, den wir in Deutschland zum Beispiel schon lange haben. So, ihr wart quasi nicht so gut wie wir bisher. Und deswegen finde ich das zum Beispiel auch positiv, dass man sagt, okay, wir heben da die Standards an auf eigentlich Basisdemokratie, so Level.
Ja, ich bin da zu wenig in der amerikanischen Politik drin, aber was ich nur, ich habe nur Zahlen gesehen und habe es jetzt nicht großartig hinterfragt, aber es irgendwie gab es da, also müsste man mal reingucken genauer, ne? Ich will jetzt hier keine Pyramiden erzählen, aber es geht quasi so ein bisschen um, dass da quasi dieser klassische Personalausweis in Amerika wohl nicht so vertreten ist wie bei uns, dass es so bei jedem irgendwie klar ist, dass man das irgendwie hätte. Und das ist bei bestimmten Bevölkerungsgruppen, die haben irgendwie nur 30% haben irgendwie überhaupt eine Driving License und 50% haben nur einen Reisepass und so. Und dass dann irgendwie manche Gruppen gar keinen, also irgendwie denen das schwerer gemacht wird zu wählen sozusagen. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, das System ist trotzdem gut, dass man überhaupt da irgendwas nachweisen kann. Die Frage ist, geht man denn gleichzeitig auch an, dass diese Menschen diese Pässe kriegen und so weiter und so fort? Oder hört man dann da auf und sagt, ja gut, ihr kriegt aber auch keine Pässe oder ihr kriegt diese Pässe nicht und dann habt ihr eben Pech gehabt. Und das, ich glaube, das ist so die Frage, wie es dann eben nochmal weitergeht, weil ich würde auch dir zustimmen vom Grundkonzept, wenn alle Menschen, die bei mir wohnen, wahlberechtigt sind, den Pass haben dafür zu wählen, dann ist es ja vollkommen fein. Die Frage ist nur, gab es oder gibt es da irgendwie Schwierigkeiten für manche Menschen, den irgendwie zu beantragen, die trotzdem legal, wahrscheinlich haben wir diese Diskussion mit, was ist jetzt ein Legal Immigrant, was ist ein Illegal Immigrant, und das ist, glaube ich, ja unter Trump einfach anders gesehen als unter den Demokraten sozusagen. Und dann ist eben die Frage, ob jetzt jemand, der, keine Ahnung, 15 Jahre im Land lebt, aber irgendwie keinen Pass so richtig hat und auch irgendwie keinen bekommt, sollte der wählen dürfen, obwohl er normal arbeitet oder nicht. Und das sind, glaube ich, dann Debatten, die eben geführt werden. Oder beziehungsweise, ich glaube, diese Debatten werden eben jetzt nicht geführt, so, sondern es ist jetzt einfach klar, unter den Republikanern ist halt klar, ja, dann nicht, sozusagen. Wenn du keinen Pass hier hast, dann hast du eh Pech gehabt, im Zweifel. Und das ist, kann man ja auch so sehen, so, im Zweifel, ne? Das ist immerhin, es ist irgendeine Regelung. Cooler für mich, aus meiner Perspektive jetzt, wäre es quasi zu sagen, wir müssen irgendwie gucken, welche Menschen haben wir hier, was würden wir sagen, sind Wahlberechtigte. Ich würde jetzt persönlich sagen, naja, wenn Leute irgendwie 10 Jahre da wohnen, keine Straftaten begangen haben, es würde ich in Deutschland genauso sehen und so, dann, also irgendwann bist du so Einwohner durch Gewöhnung sozusagen. Also irgendwie hast du dir dann irgendwann so eine Staatsbürgerschaft irgendwie verdient, wenn du irgendwie im Land Steuern zahlst und da arbeitest und keine Ahnung was. Dann hast du auch eine Wahlberechtigung, vielleicht sogar mehr als jemand, der, keine Ahnung, in der Schweiz lebt, aber noch einen Pass in Deutschland hat und deswegen hier wählt, sozusagen. Aber das, da, ich glaube, es ist sehr subjektiv, wie man da die Messlatte anlegt.
Ja, genau, und dafür gibt es ja, also das ist ja auch dann, in jedem Land ist das auch anders geregelt. Also ja. Da sagt das eine Land, das sind unsere Gesetze, so ab dann darfst du bestimmte Dinge tun, dafür musst du die und die Dinge quasi im Vorfeld getan haben, dann darfst du wählen und so weiter. Und ja, die andere Seite der Medaille, und das finde ich halt ganz spannend, das andere Argument ist, naja, aber dann kannst du ja quasi, also sozusagen, wenn du eben nicht, wenn du sagst, okay, wir können ja nicht Leute diskriminieren, weil die keinen Pass haben oder keinen Führerschein, was auch immer, um sich auszuweisen, und deswegen nehmen wir denen das Recht zu wählen quasi weg. Sagst ja, da gibst du aber auch vielen Menschen potenziell das Recht zu wählen, weil du ja gar nicht weißt, haben die diese 10 Jahre und so weiter. Und ich glaube, das ist genau die Debatte. Und mein Eindruck ist tatsächlich, dass gerade sehr viel auch natürlich, je nachdem, aus welchem Winkel du auf bestimmte Dinge guckst, wird natürlich auch sehr viel dann per se quasi eigentlich gefühlt alles, was Trump macht, ist per se schlimm. So, weil Trump ist der Schlimme. Ist der Bad Boy. Und vieles ist wahrscheinlich
auch. Die Art und Weise auch bei vielen, ne? Also ich glaube, es ist einfach die Art, mit der die Menschen, die europäischen Menschen sozusagen dann nicht klarkommen, sozusagen. Ne?
Ja, und es ist natürlich auch, und das ist, glaube ich, dass es mit das Schwierigste ist, viele waren halt im Wahlkampf, jetzt auch die letzten Jahre, aber auch schon im ersten, und insgesamt war einfach klar, Trump ist nicht gut. So, Trump ist böse. So. Und da kommst du halt nicht mehr raus. Also du hättest dich ja sonst selbst 8 Jahre lang belogen oder wie lange auch immer, wenn du jetzt auf einmal sagen würdest, hey, das, was der macht, ist ja gar nicht verkehrt in dem Bereich. Oder also nicht pauschal, so wie der gut, sondern wenn du jetzt sagst, dieses Voter-ID-Thema finde ich jetzt gar nicht, finde ich sogar gut im Zweifel, könntest ja die Position haben, wo ich sage, aus europäischer Sicht wäre das gar nicht so abwegig. Könntest du jetzt aber sagen, dann müsst ihr aber Trump zustimmen, das will ich nicht. Aber Trump ist für mich böse. So. Und ich glaube, das ist für viel einfach gerade nicht vereinbar. Das Weltbild passt so nicht. Also Trump kann nichts Gutes tun, never. So, ich glaube, das ist.
Kannst du nur aus meiner persönlichen Perspektive sagen, für mich kann er nichts Gutes tun auf die Art und Weise, wie er es quasi tut. Ich glaube, dass er schon Dinge tun könnte, wo ich sage, also ne, wie jetzt mit der Voter-ID, ne, so nach dem Motto, das ist vollkommen fein, wenn das. Das ist ja meine persönliche Meinung, wenn das für die und die Standards sozusagen dann auch den Menschen ermöglicht wird, eine Voter-ID zu haben und wenn das irgendwie cool funktioniert, wenn er sich hinstellen würde und sagen würde, hey, pass auf, wir müssen irgendwie hier das Konzept, wir müssen jetzt gucken, dass wir die und die Leute damit ausstatten, damit irgendwie alle auch fair wählen können und so weiter. Wir wollen das, was wir Demokraten vorgeworfen haben, mit die holen irgendwie Leute rein und die wollen die mal manipulieren, wollen wir nicht selber machen, sondern wir wollen es irgendwie cooler angehen. Dann wäre es, glaube ich, für mich fein, aber wenn man sich quasi immer hinstellt und das alles erstens per Dekrete macht und nicht irgendwie so diesen ganzen normalen Prozess geht, dann wird irgendwie die Hälfte von Gerichten wieder gekippt und so, und das ist halt irgendwie nicht die Art, wie ich Demokratie gelernt habe und wie ich mir denke, so soll irgendwie Politik laufen. Das widerstrebt mir einfach so, und deswegen fällt es auch mir dann zwischendurch schwer, absolut auf die Ergebnisse eben zu schauen und zu gucken, okay, was kommt jetzt bei rum? Und bis jetzt, das haben wir ja schon mal darüber gesprochen, sehe ich auch noch nicht so, also das ist ja auch noch früh, also ist ja auch, ist ja gar nicht kritisch gemeint, aber bis jetzt ist er mir noch schuldig, sozusagen, aus meiner Perspektive, er ist mir gar nicht schuldig, aber aus meiner, damit ich überzeugt werde, sozusagen, fehlen mir noch so dieses, hey cool, er hat den Ukraine-Krieg so geregelt, dass ich das aus europäischer Sicht und dass ich das irgendwie aus meiner persönlichen Perspektive irgendwie okay finde, so. Und er muss nicht alles toll für mich machen, aber bis jetzt wirkt es halt sehr wie, Putin ist gut, jetzt lade ich Zelensky ein, Zelensky ist scheiße, gestern kam die Nachricht, ich bin sauer auf Putin, weil er irgendwie das und das nicht gemacht hat. Es ist einfach alles so ungreifbar und so nach draußen, so Rumgeschreie und so, ich mache Dinge und mache ganz viel und ich bin gespannt, wie die Ergebnisse halt dann in einem halben Jahr dann eben aussehen und ob wir dann sagen können, hey cool, irgendwie hat sich was verbessert, auf welcher Ebene auch immer. Und selbst wenn es nur für Amerika ist und für Europa irgendwie scheiße ist, könnte ich das aus meiner Perspektive, also so glaube ich, so verhart bin ich halt nicht, dass ich dann sagen könnte, ey, ich verstehe das aus amerikanischer Perspektive total, so. Aber jetzt auch der Art und Weise mit Grönland, ich verstehe ich, warum Grönland ein interessantes Ziel sozusagen ist. Aber die Art und Weise, wie es bis jetzt quasi gemacht wird und kommuniziert wird und so, das ist einfach das Problem, weswegen Trump für mich der Böse ist, weil die Art und Weise einfach für mich keine gute Art irgendwie ist.
Mhm.
Und den Rest muss man aber dann gucken. Also wie gesagt, wenn er die amerikanische Wirtschaft irgendwie rettet, die ja, was bis jetzt ja eben die Zahlen auch noch nicht so ganz zeigen, die Unternehmenszahlen zumindest, ne? Auch wenn der Zins vielleicht anders aussieht, was du jetzt mal angedeutet hast. So, dann kann man immer sagen, hey, cool, er hat die Wirtschaft so, ne, er musste durch ein tiefes Tal irgendwie so, aber er hat die Wirtschaft irgendwie stabilisiert, die amerikanische. Dann würde ich sagen, ja, okay, dann ist die Art und Weise vielleicht nicht meine gewesen, aber das Ergebnis passt. Und da muss man, glaube ich, einfach jetzt drauf warten, wie die Ergebnisse eben aussehen. Und währenddessen kann man halt Sachen gut und schlecht finden irgendwie. Aber ja, ich glaube, die Art und Weise schreckt halt viele Leute irgendwie ab.
Ja, meine Position ist mittlerweile, dass ich beobachte das ganz genau so, einfach aus Neugier, ne, weil wenn es nämlich funktioniert, insbesondere hinsichtlich Wirtschaft, ist es, wie soll ich sagen, wahrscheinlich dann für viele dann nochmal so eine Art Blaupause. Und gleichzeitig, und das ist das, was mir manchmal so ein bisschen, kennst du das, wenn du so genervt bist so ein bisschen oder dass du eigentlich sein willst? Manchmal denke ich mir halt so, ja, es gibt, also ich sage ja, also ich würde niemals so weit gehen und sagen, alles, was Trump macht, ist gut. Nicht im Ansatzweise.
Das würde man ja aber keinem Politiker sagen. Also
genau.
Wahrscheinlich.
Und genau das ist der Punkt. Es gibt ein paar Dinge, wo ich sage, das ist irgendwie smart und nachvollziehbar. Und ein paar Dinge, wo ich sage, yo, Bro, was ist Grönland? Komm mal, chill mal kurz. Und dann denke ich mir halt aber auch so, Kritik ist ja per se nicht schlecht. So insbesondere, wenn es von Medien kommt. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, die irgendeine Zeitung, irgendein Podcaster irgendwas über Trump sagt, das ist doof, weil perfekt, das ist dein Job, mach das. Ne? Du bist quasi, das ist genau deine Aufgabe. Und was mir so im Hals raushängt, ist diese selektive Betrachtung von vielen Dingen. Und was ich total schlimm finde, ist, dass man auf der einen Seite sagt, guck mal, böse Trump. Und dann guckt man halt so und wie soll ich sagen, kritisiert man Dinge, die teilweise in Europa oder in einem eigenen Land quasi mindestens genauso doof laufen und wo man sagt, auf der einen Seite gucke ich halt weg so und auf der anderen Seite kritisiere ich. Das finde ich halt so schwierig, weil du kannst halt nicht die Moralinstanz sein und sage ich, aus moralischer Sicht finde ich das doof, wenn du nicht Moral überall gleich anwendest. Und das ist das, was mich manchmal so ein bisschen nervt, ist dieses, guck mal, was Trump da wieder gemacht hat. Ich bin so, ja, ist doof, richtig, aber jetzt lass uns mal durchdeklinieren, was ne, in eigenen Reihen vielleicht auch nicht so gut läuft. Und das finde ich aber total
interessant. Aber hast du nicht einen, das passiert beides? Also ich hätte jetzt den Eindruck, dass die Menschen, die jetzt, sag ich mal, keine Ahnung, Trumps Migrationspläne kritisieren, die genauso die von der CDU und europäischen Staaten sozusagen kritisieren würden. Also also ich habe schon das Gefühl, das ist halt eher schon so eine, einfach die britischen Richtungen sozusagen, die halt dann sagen, das ist halt eine rechte Politik sozusagen, die finden wir als linke Fraktion, als linke politische Seite irgendwie blöd. So, und was anderes, keine Ahnung, Mindestlohn, wenn der Trump Mindestlohn einführt, fänden das die Leute cool. Ich habe nicht das Gefühl, dass wenn jetzt Trump Mindestlohn einführen würde, dann dieses Spektrum sagen würde, ja, seht ihr, Trump macht was Böses, er führt den Mindestlohn ein. Vielleicht auch schon, vielleicht gäbe es manche ja mittlerweile so verbohrt werden, dass das irgendwie dann auch gespinnt werden würde, das könnte natürlich auch ein Take sein. Aber ich habe das Gefühl, das ist einfach gerade einfach so ein Gegenentwurf zu der Politik oder wo die Europäer auch so Angst vor haben, viele, manche, wie auch immer, dass das eben in Europa auch quasi der Status quo sozusagen wird.
Exakt.
Und ich glaube, aus dieser Angst heraus.
Ne? Mein Eindruck ist, dass du quasi, und das ist, ich sage nicht eine Beobachtung, keine Bewertung, ich glaube, du hast einfach in der europäischen, sozusagen vereinfacht gesagt, europäischen Medienlandschaft, wenn das mal so, egal ob es jetzt der Individualjournalist, der Podcaster oder halt eben das, weiß nicht, Zeitungsblatt ist oder das Öffentlich-Rechte, da hast du eher eine Tendenz eher zur linken Ideologie, so und entsprechend ist Trump quasi in vielerlei Hinsicht oder alles, was nicht die eigene Ideologie entspricht, böse und alles, was quasi, also ich glaube, das ist einfach eine Frage von Mehrheit und Minderheit, so wie wird das interpretiert und das, was auf mich abfärbt, ist, wenn du, egal ob du sitzt, also du sprichst mit Arbeitskollegen, du sprichst mit Leuten aus der Bekanntschaft, Verwandtschaft und so weiter, dann hast du immer dieses, oh, guck mal, was Trump wieder gemacht hat und so weiter und so fort. Ich bin so, ja, das stimmt. Und vielleicht ist es auch einfach nur so eine Art, vielleicht will ich das, vielleicht bin ich da sehr selektiv, aber ich habe so das Gefühl, das ist so sehr, sehr, sehr Trump-lastig. Und dann manchmal habe ich den Luxus, dass ich quasi, und das ist immer so durch meine Arbeit ganz interessant, dann hast du zum Beispiel, redest du mit Leuten in Estland, ne? Und da kommt sowas wie, ey krass, Wir haben jetzt in Estland, hat man zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen oder so, kam die Nachricht, dass Leute, die in Estland leben, die bisher wählen durften, lokal, das nicht mehr dürfen, weil die keine estnischen Staatsangehörigen sind, sondern weil die russische Staatsangehörigkeit haben. Das wird quasi geändert. Und das wird das Beispiel gewählt, weil das jetzt so gut passt, ne? So nach dem Motto. Da, auf der einen Seite sagt man, oh, Trump ist so böse, der will den Leuten das Recht wegnehmen zu wählen. Und dann sagst du, ja, aber in Estland ist es gut, weil dann nimmt man den Russen das Recht weg zu wählen und die sind ja auch böse. So. Also, das ist so, ich denke mir so, im Kern ist es irgendwie so, du kannst doch nicht das gut finden oder das schlecht. Also, in meinem Kopf passt
Deswegen,
das
ich hätte jetzt
manchmal
gesagt, mein
nicht
Gefühl hätte jetzt
zusammen.
gesagt, dass ich es auch schlecht finde.
Bitte?
Also mein Gefühl würde
Ja,
aber sagen, dass ich es auch in Estland
genau.
schlecht finden würde. Das ist für mich jetzt
Genau.
gerade so ein bisschen, dass ich denke, okay, immerhin ist es für mich konsistent so ein bisschen. Also vielleicht bin ich immerhin konsistent in mir.
Ja, genau, weil du sagst, ey, das ist ja, also Trump ist ja doof, bei dem denen ist das Recht weg. Aber dann hast du Leute in Deutschland, die zum Beispiel sagen, hey, also, ne, oder in Europa, die sagt, hey, ich finde das mit Estland voll gut, dass das so gemacht wurde, aber Trump bin ich doof. Und das meine ich mit so, und dann, also es sind manchmal so einzelne Situationen, wo ich denke, irgendwie ist das widersprüchlich. Und dein
Verstehe ich.
moralischer Kompass ist so, der schwingt so hin und her, je nachdem, wie es dir gerade passt. Und da denke ich mir so, oh Leute, seid doch wenigstens. Bleibt doch wenigstens bei einer Linie so, ne, und pickt euch das nicht so raus, wie es gerade passt. Und das ist das, was mich manchmal triggert, wenn ich dann das skippst dann durch irgend so ein For You-Page-Feed und denkst dir so, oh hier Leute, come on, geht doch, also pick deine Seite, aber bleib konstant bei der Seite. So.
Ja, verstehe ich total. Ich kann mir nur vorstellen, dass halt die Themen so komplex sind, dass es einfach total schwierig ist, sozusagen da so richtig konsistent zu bleiben, weil dir oft
Ja.
Informationen im Zweifel fehlen, so, ne? Also wie jetzt bei diesem Thema mit dem Voter-Ding in Amerika, so, ne? Ich müsste mich jetzt genau in dieses Thema so reinfuchsen, um zu verstehen, ob ich es am Ende dann doch vielleicht sogar nachvollziehbar finde oder quasi nicht, ne?
Naja.
Und diese Zeit und die Muße hast du wahrscheinlich im Alltag nicht und deswegen begegnet dir wahrscheinlich dann eben so viel, ey, guck mal, ich habe die Schlagzeile gelesen, ich habe den Artikel
Naja.
gelesen und so. Und ja, wie gesagt, das Spannende wird ja, finde ich ja dann eben so im Midterm, was werden jetzt die Ergebnisse sozusagen sein? Wo werden wir drauf
Ja.
gucken und sagen, ey, das finden wir irgendwie in Ordnung und ey, er hat wirklich den Ukraine-Krieg quasi beendet oder ist es eigentlich nur ein, naja, er hat halt einfach nicht mehr mitgemacht, er hat halt nicht beendet, aber die Europäer haben es dann irgendwie selber in die Hand genommen und dann beendet sozusagen und er stellt sich hin als der Beender. Also ich finde, da muss man immer nachher nochmal überprüfen, was war jetzt quasi, ne, sein Verdienst oder was war quasi nicht
Ja.
sein Verdienst, aber es ist ja auch nur ein Politiker sozusagen, ne? Also das ist ja, und ich finde das auch immer, wie gesagt, das, was ich am Anfang mal meinte, ich finde, man muss da auch aufpassen, dass man nicht das so personifiziert. Also das ist ja, wie gesagt, wenn ich glaube, wenn da nicht Trump sitzen würde, sondern irgendein anderer Republikaner, also einer aus denen, die jetzt gerade in diesem MAGA-Kreis sozusagen sind, das würde nicht anders sein, sondern vielleicht sogar noch schlimmer, vielleicht noch anders. Also ich finde das war ja in dem Chat ganz witzig, dass dann irgendwie Vance sagt so, ja, Trump findet es eigentlich noch irgendwie okay, das zu machen, aber ich finde es scheiße, dass man die Europäer doof finden. Also ganz
Naja,
verkürzt so, ne? Aber was ja vielleicht sogar so ein bisschen den Anschein hatte nach, hey, vielleicht ist Trump sogar noch ein bisschen proeuropäischer als manche anderen Leute. Aber ne, das ist ja einfach nur jetzt irgendein Chatverlauf so, ne?
ja.
Aber deswegen glaube ich, muss man immer aufpassen mit, naja, Trump ist das Unheil und alles andere ist irgendwie egal. Und ne, irgendwie, wenn Trump an Altersschwäche stirbt, wird alles wieder gut. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach das Politische, wie du auch gesagt hast, das ist das politische Bild in Amerika jetzt und egal, wer da quasi nachfolgen wird, wenn es der republikanische Kreis sozusagen bleibt, dann muss man mit dieser neuen Realität irgendwie umgehen lernen und das beobachtet man vielleicht ja auch gerade so ein bisschen, um den Rahmen zu schließen zum Anfang.
Ja. Ja, ich glaube, das ist. Ich glaube tatsächlich, also ich glaube, es ist, also ich glaube am Ende des Tages, die Individuen gucken am Ende des Tages, geht es mir jetzt besser und schlechter. Und ich glaube, unabhängig davon, ob du jetzt irgendwie Trump doof findest oder nicht, wenn die das rumdreißen und tatsächlich zum Beispiel so Sachen hinkriegen, wie dass die jetzt irgendwie den Leuten irgendwie die Einkommensteuer ne, erlassen, so bis. Keine Ahnung, wie viel Einkommen du dann verdienen musst, damit du überhaupt Steuern zahlst, und das halbwegs irgendwie umdrehen, dann wird die Welt draufschauen und sagen, ey geil, ich konnte mir noch nie so viel leisten wie bisher, mir geht's richtig geil, so, das war best thing ever. So. Und ich glaube tatsächlich, dass ich glaube, dass tatsächlich, egal wie man so politisch, ideologisch sich positioniert, ich glaube, wenn du am Ende drauf auf dein Portemonnaie schaust oder auf dein Leben schaust und sagst, hey, ich habe ein viel geileres Leben als vor ein paar Jahren noch und irgendwie geht's mir voll gut damit und das ist alles tippitoppi. Mhm. Ich glaube, das ist schwer, das halt rumzureißen, unabhängig davon, welche ideologischen, weiß nicht, Vorstellungen du hast. Mhm. Und deswegen, ich glaube, dieser Personenkult, der wird hier sowieso dann enden. So, und dann ist halt die Frage so, kriegt man überhaupt noch mal so einen Twist da rein? Also, dass man sagt, nee, wir führen jetzt wieder irgendwelche Steuern wieder ein oder wie auch immer. Mhm. Ich glaube, das ist am Ende eine Frage des Portemonnaies so, oder Frage des...
Ja, wenn es funktioniert. Also, ich weiß gar nicht, ob du da das auch gelesen hast oder mehr da drin bist, weil ich da auch das nur aufgeschnappt habe. Müsste man auch nach dem Podcast recherchieren, ob das alles so legit ist, dass gestern irgendwie so ein Artikel rauskam über Argentinien hier, über Milei. Und ja, dass es quasi so ein bisschen hieß, ja, Zinsen sind runtergegangen und noch irgendwas anderes, so nach dem Motto, das, was er sich vorgenommen hat, ist irgendwie, also das hat irgendwie geklappt, aber die Produkte sind so teuer wie noch nie. Also das ist quasi, dass die Preise so hochgegangen sind. Das heißt, das wäre jetzt das Gegenargument für das Portemonnaie. Das müssen wir jetzt halt überprüfen, inwiefern das sein kann sozusagen. Aber es war so ein bisschen so ein Artikel nach dem Motto, ja, so der Zins ist runter und irgendwie das ist okay, aber die Menschen bezahlen so viel wie noch nie für Dinge. Das heißt, dann wäre quasi ja, dann wäre nicht das Ergebnis bei rausgekommen, wenn das so ist, dann wäre nicht das Ergebnis bei rausgekommen, dass man sich ja erhofft, so nach dem Motto, also als Bürger, dass man sagt, hey, cool, dann wird es für mich günstiger und so, müsste man jetzt aber mal drauf gucken, kann ich jetzt nicht genau beschreiben.
So ein bisschen wie dieser Tesla-Artikel. Also klar, die Preise vielleicht hoch wie noch nie, weil du, egal was du machst, Deflation reinzukriegen, die Preise wieder runterdrückt, ist halt über, wie soll ich sagen, flächendeckend, gerade für so ein Land wie Argentinien, das auch viel Exportanteil drin hat, das wirst du nicht hinbekommen. Du kannst wissen, in manchen Segmenten, das war ja auch ganz interessant, also wer du mitbekommen hast, dann in Argentinien hat relativ gut quasi die Baubranche in den Griff bekommen. Also die haben relativ schnell Genehmigungen erteilt und so weiter. Das heißt, die haben die Mietpreise relativ gut wieder in den Griff bekommen. So dass fällt das auf ein Niveau von früher? Also im Sinne von, also hast du dann wirklich einen deflationären Effekt?
Wahrscheinlich nicht.
Und deswegen was die hinbekommen haben, die haben Inflation extrem runterbekommen, aber du hast immer noch eine Inflation, das heißt, Preise steigen weiterhin, deswegen ist die Aussage so teuer wie noch nie auch richtig, weil die gehen ja nicht wieder zurück, also das ist, so würdest du in Deutschland sagen, oh, wir haben jetzt irgendwie, die Inflation ist jetzt runtergekommen und sogar, weiß ich, wir sind jetzt bei -10% Deflation und deswegen ist alles so günstig wie noch nie, also deswegen ist die Aussage so ein bisschen quasi irreführend in der Hinsicht und wie gesagt, ich glaube, wenn du die Argentinien anguckst, musst du schauen, auf welche Märkte können die Einfluss nehmen? Also zum Beispiel Immobilienmarkt ist relativ gut, weil da entscheidest du allein drüber. Und alles, was du exportierst und so weiter, da hast du nicht so viel
Handhabung. Da hast du halt nicht so viel zu melden, ne?
Ja.
Außer Rindfleisch vielleicht.
Genau, Rindfleisch und Wohnen ist okay. So. Ja. Aber ich glaube, das ist halt so, das ist, finde ich, immer so wieder interessant ist, dass du, es wird hier sehr stark daran gezweifelt an den der Wirtschaftspolitik, die ein Milei jetzt macht oder auch die jetzt Trump vorschlägt und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das Interessante ist, historisch gesehen, wenn du dir so bestimmte Länder anguckst, in der Vergangenheit auf Deutschland, du hast wirtschaftspolitisch warst du in Deutschland quasi nach Kriegszeit wahrscheinlich am nächsten dran an dem, was Argentinien jetzt gerade macht. So. Mhm. Also es ist
einigermaßen.
Ja, aber auch so von dem Verständnis, wie Wirtschaft funktioniert. So. Mhm. Und wir haben uns halt über die Jahrzehnte so ein bisschen nach jedem großen Konflikt kommt dann immer so ein bisschen so die Experimentierphase und dann irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man einfach alles wieder vergisst, was historisch so war und dann macht man wieder Dinge, die man ursprünglich mal gemacht hat, doof waren und macht man sie wieder und dann hofft man aufs Beste. Und manchmal wundere ich mich, wieso man immer so diese Hoffnung plötzlich drin hat, dass man was tun könnte, wo man eigentlich von weiß, es nicht funktionieren kann, aber es wird diesmal klappen. So ein bisschen dieser Ansatz. Und das finde ich immer wieder faszinierend, wie man dann einfach so alles vergisst, was so diese Basic 101 Economy so Regeln, dass man die einfach immer wieder vergisst und sagt, ja, kriegen das hin. Man muss es nur richtig machen. Diesmal machen wir es richtig so.
Ja, vielleicht wäre es ja so, also könnte ich mir so vorstellen, wirklich relativ unwissend, aber vielleicht so ein naiver Humanismus, dass man dann so sagt, hey, wir haben uns jetzt irgendwie so einen gewissen Standard erarbeitet, jetzt ist es doch eine Aufgabe für uns eben auch um die Schwächeren zu kümmern, die weniger haben, jetzt bauen wir ein Sozialsystem auf, so, jetzt können wir uns das leisten und die Gedanken, wie wir uns das leisten können, das machen wir halt dann on the fly und dann merken wir irgendwann, ja, so ganz können wir uns das nicht leisten und dann haben wir das Problem. Also ich vermute mal, daher kommt so ein bisschen. Ne?
Genau, es ist ein gut gemeintes, naives quasi Denken, so. Und es ist dann auch oft halt so eine enorme Selbstüberschätzung. Das finde ich super interessant. Ich habe, in meinem Leben habe ich so das Gefühl, es gibt so, vereinfacht gesagt, zwei Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die sagen, es gibt Gut und Böse. So, und ich bin gut und der irgendwer ist böse und ich habe es verstanden und der andere ist nicht verstanden. Und es gibt Menschen, die sagen, ey, ich habe keinen Plan, wovon ich rede, ich bin vielleicht ein Idiot. So. Mhm. Und ich habe oft das Gefühl, dieser naive Humanismus, wie du gerade gesagt hast, kommt oft in Paarung mit, hey, ich habe es voll verstanden. So.
Ah, okay, das
ist nicht nur dieser, ich will anderen helfen, sondern ich weiß auch, wie, seht ihr das nicht alle? Also es ist doch voll leicht, lass uns doch einfach die Steuern erhöhen und dann das und das machen und das ist voll geil. So. Und ihr habt doch alle nicht verstanden, wenn wir jetzt alle zum Beispiel Wärmepumpen einbauen, das ist voll smart, das ist voll gut für die Umwelt, ihr seht das alle noch nicht so. Und ich so, ja, das mag ja sein, aber das ist auch ein bisschen einfach gedacht. Mhm. Und du ignorierst viel Realität und viel Komplexität in der Realität. Und diese Paarung finde ich dann immer sehr interessant. Dieses, ich will doch nur helfen. Und dann so, ich habe es aber verstanden und ihr nicht. Und ich weiß doch, wie es geht. So, ich erzähle es euch. Und das ist so dieser, ich glaube, dieser ewige Kampf zwischen, weiß ich nicht, diese Wirtschaftssystem, in welche Richtung läufst du, ne? Und das ist
wahrscheinlich, aber genau, weil ich könnte mir vorstellen, diese gleichen Argumente kannst du quasi genauso dann einem Trump oder jemandem, der jetzt, sag ich mal, oder einem Musk jetzt gerade, ne, der sagt, okay, wir bauen jetzt ganz viel ab, sozusagen, wahrscheinlich auch vorwerfen, du sagst, naja, du stellst dir das einfacher vor, als es ist, du kannst jetzt nicht einfach die ganzen Leute rausschmeißen und dann merkst du irgendwann, ah, die brauchen wir dann doch noch, die müssen wir doch wieder einstellen oder eben nicht, so dass man, also ich glaube, das sind wahrscheinlich diese Extreme einfach, ne, wenn du halt sagst, wir müssen kommen, was wolle, sozusagen das Sozialsystem am Laufen halten, ist wahrscheinlich schwierig. Oder wenn du sagst, wir müssen einfach alles quasi kappen. So. Und ich glaube, die Kunst ist wahrscheinlich dann, wenn das überhaupt realistisch möglich ist, dann irgendwie zu gucken, okay, was brauchen wir halt wirklich und was eben nicht. Wir brauchen also dieses, wo dann wahrscheinlich manche aber eben sagen, nee, das Radikale muss erstmal sein. Wir müssen erstmal mit der Kettensäge und dann gucken wir dann von dann auf, was bauen wir auf. So, ne? Das gab ja auch diese Argumente dann für, gibt es ja in Deutschland genauso, ne, diese Sachen mit, wir haben erstmal quasi Leute rausgeworfen und haben wir gemerkt, okay, es melden sich eh nur 2 zurück, weil irgendwie 8 gab es gar nicht mehr im Unternehmen sozusagen. Mm, so, ne? Mm. Und das kriegst du vielleicht einfach langsamer oder gar nicht hin, wenn du es eben, sag ich mal, moderat machst. So, ne? Dann wirst du manche Sachen halt nicht finden und dann ist die Frage, kannst du dir das Land eben leisten, diesen moderaten Weg zu gehen? Oder wie lange kannst du dir leisten und so. Ich glaube, ich habe wieder so Schieberegler, ne? Man sagt, ne, wie viel. Und ich glaube, mit dem einen erntest du halt, wenn du den zu sehr in das eine Extrem drehst, erntest du halt immer noch stärker die Kritik der anderen Seite sozusagen, ne? Und
ja, und du verläufst dich halt dann, kannst in beiden Szenarien wiederfinden, dass du quasi in so eine Spirale einfach kommst. Also du machst was, um es zu verbessern, dann wird es aber temporär schlimmer und dann machst du noch mehr um das, was du gemacht hast, um es zu verbessern und machst es weiterhin schlimmer und dann
du willst es allen beweisen, dass es aber geht mit dem Weg und so, ne?
Genau, und dann bist du nervös und so und dann funktioniert ich frage mich halt immer, wo das herkommt, so, was ist der Antrieb, was in dir sagt, so das ist es. Das wird funktionieren und dann aber auch so gegen jegliche empirische Realität, so die du quasi aus der Vergangenheit ziehen könntest. Das finde ich immer faszinierend. Ich kann es mir auch nicht erklären. Das ist einfach nur interessant. Ich
glaube, es ist einfach so. Ja, es ist, ja, genau, könnte wahrscheinlich tausend so sein, also brauchen wir jetzt nicht spekulieren. Ich habe noch kurz nur ein, zwei Sachen noch zum Abschluss dabei. Hast du noch Zeit, kurz?
Ja, ich hab
Zeit. Easy, 10 Minuten füllen. Ganz krass. Weil ich habe das Video geguckt, das du mir geschickt hast.
Hast du das reingezogen?
Genau, tatsächlich, aber so nebenbei. Also ich habe es nebenbei laufen lassen, habe am Anfang so gemerkt, fuck, Englisch Second Screen kann ich gar nicht, bin ich einfach gar nicht gewöhnt.
Das ist aber auch tough, also unabhängig von Englisch, also ist einfach.
Ja, genau, also das so und dann auch noch so ein Thema. Und deswegen, ich würde mir nicht anmaßen, das jetzt sinnvoll zusammenfassen zu können, die 2 Stunden. Aber hast du es gesehen?
3/4. Also das Ende habe ich
noch nicht geguckt. Ja, okay, dann kannst du vielleicht ein bisschen mir gleich nochmal helfen. Weil es war echt interessant, weil ich habe dir ja heute geschrieben, das Spannende war, also Willi, du hast mir ein Video geschickt, wo dann irgendwie so der Untertitel, den ich in der Nachricht gesehen habe, war irgendwie so How Christianity started. Irgendwas mit Industrial Revolution quasi so. Also die industrielle Revolution angeleitet hat. Aber das Thumbnail war irgendwie
IQ versus Kultur oder so.
Genau,
oder
genau. Culture versus IQ. Und da dachte ich so, cool, das Thumbnail interessiert mich. Das drunter habe ich ja auch so geschrieben mit Fragen, so, was juckt mich das so? Irgendwie, ne? Und dann habe ich aber so die Kapitelmarken durchgeskippt und habe so gemerkt, okay, irgendwie geht's nicht so sehr um das, was in diesem Titel erstmal stand. Nachher dann schon. Aber dass ich halt erstmal dachte, okay, ich habe dann doch Bock, das zu gucken. Weil im Prinzip, das war ein Anthropologe, Heinrichs quasi, irgendein Anthropologe von Harvard, glaube ich, war es. Also irgendeiner von diesen krassen Unis. Mit dem Interview, den kenne ich halt nicht, den kannte ich nicht. Wer war das?
Der ist so, der hat vor einem Jahr angefangen, so Podcasts zu machen, so über AI eigentlich. Und jetzt macht er auch so quasi verschiedene so, wie soll ich sagen, so Themen, wo ein bisschen AI mit vorkommt. Also in dem Fall so Anthropologie, Historie plus wie AI, wie
Okay.
das zusammenspielt. Ja.
Weil das fand ich eigentlich ganz cool am Anfang. Und da muss ich mir auch sagen, das hat mich am Ende dann so ein bisschen verloren, als es um AI ging. Vielleicht ist es so,
Aha.
wie manchmal Leute auch aus Podcasts verlieren. Weil
Du
es
meinst
war
nach
dann so.
20 Sekunden jedes Mal?
Weil ich dachte die ganze Zeit so, ah, das war irgendwie am Anfang spannend, weil es ging im Prinzip darum, dass, also so verschiedene Takes waren erstmal so, Brain Size nimmt quasi, also die Gehirnvolumen nimmt quasi ab mit der Zeit. Und zwar nicht, weil wir alle dümmer werden oder keine Ahnung was, sondern weil es einfach nicht nötig ist sozusagen, weil wir nicht mehr dieses individuelle Wissen sozusagen brauchen, sondern weil wir durch Kultur Sachen auslagern können. Ich muss nicht mehr wissen, also ne, korrigier mich, wenn ich was falsch
Nee,
verstanden
alles
habe, ne? Wie
gut.
gesagt, Second Screen. Das fand ich aber total logisch und fand es einen coolen, spannenden Take, so nach dem Motto, ich muss nicht wissen, wie man das Gericht kocht, um die Familie zu ernähren, sondern wir machen halt Arbeitsteilung so. Das kann halt jemand anders im Zweifel, dafür habe ich das Wissen dafür. Und so diese Spezialisierung sozusagen, die wir ausgebildet haben und halt anthropologisch gesehen von diesen Jäger-Sammler-Kulturen, dass man halt sagt, okay, es gab halt einfach Aufteilung. Es gab verschiedene Stämme, verschiedene Dörfer, die einen waren die Kanubauer, die anderen waren dafür die, whatever, Schafshirten oder so. Und das war. Und dadurch, dass wir das quasi immer weiter vorangetrieben haben, brauchten wir quasi immer weniger uns selbst. Und Kultur hat quasi einen großen Anteil übernommen von dem, was wir jetzt, also eine IQ hat er selber auch in dem Interview gesagt, so war ich auch erstmal abgefuckt, weil ich dachte, IQ, nimm die IQ nicht. War aber selber so ein bisschen kritisch, weil der IQ einfach irgendwie ein bisschen komischer Wert auch ist, zu messen, wo jetzt eben nicht ganz klar ist, was damit gemessen wird. Und hat auch eben gesagt, Brain Size korreliert relativ wenig mit
0,24.
IQ, ne? Ja, genau, Dot 42 oder so. Ne? Also total wenig mit Intelligenz. Also man braucht jetzt keine Angst haben, dass wir alle dümmer werden, weil unsere Brain Size irgendwie abnimmt.
Eben, ja.
Fand aber den Take eben spannend. Also genau, das ist jetzt erstmal das, was mir so am meisten im Kopf geblieben ist. Da ging es ja noch irgendwie um, ne, wie es dann irgendwie mit Gift, also irgendwie so, irgendwie, wenn man irgendwie so ein Gift gegessen hat, wie es sich dann da ausgewirkt hat, dann haben die überlebt, weil die wussten, wie man irgendwie damit umgeht und so. Also ging ja relativ stark halt eben darum, so um die Geschichte der Menschheit, wie wir uns sozusagen entwickelt haben und welche große Rolle da eben Kultur gespielt hat. Und das fand ich erstmal einen coolen Take. Und das hast du genau, wie du gesagt hast, das ist was für mich, das fand ich wirklich spannend. Und das fand ich sehr witzig, weil dann der Interviewer zwischendurch dann immer so ein bisschen, ja, lass uns das nochmal auf AI übertragen. Und dann saß der Professor immer so da so, ja, okay. Und dann hat er so ein bisschen sowas dazu gesagt. Und dann war er so, ja, und hier, AI. Dann hat es mich auch so ein bisschen verloren, weil ich dachte, ja, natürlich verstehe ich das. Ich finde es ja auch zwischendurch interessant. Aber ich hatte den Eindruck, da haben die dann nicht mehr so ganz miteinander gewiped. So, also das war nicht so deren gemeinsame Ebene, sondern das davor fand ich irgendwie spannender, wo er einfach ein bisschen erzählt hat. Deswegen, danach habe ich ehrlicherweise dann nicht mehr so ganz aufgenommen.
Ja.
Weil es ging dann irgendwie so um, ne, ging es dann auch um Singularität und das Neural Network und so ein bisschen auch das, was wir auch schon mal besprochen haben, so dieses, ne, wenn du, wie, also glaube ich, das ist jetzt das, was ich vermute, dass es dann so ein bisschen darum ging, wie kannst du jetzt dann quasi eine Kultur der AIs quasi schaffen vielleicht, eine Spezialisierung, dass die miteinander arbeiten und so, was du ja auch schon mal gesagt hast, dass du das quasi dann darauf überträgst, dass dann, muss denn eine AI im Zweifel die Super AI sein oder gibt es nicht eine Kultur der AI, die mit uns vielleicht gemeinsam dann eben lebt und eine Spezialisierung übernimmt, aber wir trotzdem dann eben unsere Parts noch spielen und man eben gemeinsam irgendwie so koexistiert und so weiter und so. Das wäre für mich so ein kleines Mini-Fazit davon. Und du merkst, es ging nicht einmal um Kirche und nicht einmal um industrielle Revolution, weil ich das irgendwie auch so ein bisschen überhört habe. Das war, glaube ich, im
Ach so, ja, kann ich
zweiten
kurz.
Drittel so ein bisschen.
Ja.
Da hieß es irgendwie um Glauben und Kirche, da habe ich, war ich, irgendwie mich ja weggefockt so ein bisschen.
Ich muss sagen, ich habe immer so, weiß ich, pro Kapitel, glaube ich, so eine so eine Szene irgendwie noch so im Kopf halbwegs, wo ich sage, oder ein Teil des Gesprächs im Kopf, wo ich sage, das war irgendwie so ein Aha-Moment für mich, im Sinne von, da könnte ich, hab ich so Parallelen einfach gezogen zur jetzigen Zeit. Das fand ich zum Beispiel ganz spannend bei dem da ging es halt um diese Frage so nach dem Motto, naja, wie kam das eigentlich historisch gesehen, dass man, oder evolutionär gesehen, dass wir manche Informationen quasi in den Genen speichern?
Ach genau, das, ja,
stimmt. Versus in der Kultur, versus im Individuum, so nach dem Motto, wo lohnt es sich, so nach dem Motto, wir speichern in den Genen, dass wir merken, was schmeckt bitter und das ist eine Art, das ist so eine Art Expression unseres Genoms, das ist wichtig, du willst nicht, oder wir speichern quasi das Hungergefühl, Anführungszeichen, als Instrument, du willst ja nicht jemandem kulturell beibringen, was Hunger bedeutet, das muss halt einfach passieren, sonst ist es schwierig. So. Versus, was hast du denn für Dinge, die du quasi in der Kultur speicherst versus im Individuum, und das fand ich ganz interessant, je schneller sich etwas ändert, je schneller die Änderungsgeschwindigkeit eines Themas, desto mehr packst du es halt ins Individuum rein, weil es halt kulturell quasi gar nicht implementieren kannst. Du bringst eine Kultur bei, so funktioniert das Nokia-Handy, und dann kommt das iPhone einen Monat später und das ist so, okay, die Kultur hat es verloren. Also das ergibt keinen Sinn, das in die Kultur zu packen, so, deswegen packst du es ins Individuum, weil du da Speicher hast für schnelllebige Veränderungen. Und das fand ich super interessant, weil so habe ich das halt nie betrachtet, dass man quasi so, wie soll ich sagen, den Split hat. Und das erklärt so viel im Hinblick auf die Relevanz von Kultur auch noch oder unser Zusammenleben, wenn du immer weniger Dinge hast, die du überhaupt quasi kulturell quasi teilen kannst. Klar, Rezepte und sowas alles, aber viele Dinge ändern sich so schnell, dass du sagst, okay, wir brauchen da gar keine kulturellen Strukturen für zu schaffen, weil das ist eh in einem Jahr komplett anders so gefühlt. Das fand ich super interessant, so als aus dem Take.
Ja, ist auch so ein bisschen die Anlage-Umwelt-Diskussion, also weil man jetzt sagen könnte, wenn du es halt, also wenn du nicht adaptierst, also wenn deine DNA nicht dafür angepasst ist, dann bist du halt tot. Also wenn du das Bittere nicht schmeckst sozusagen, dann bist du einfach auch raus. So, das heißt, es überleben eh nur die das Bittere bei dem Giftigen sozusagen schmecken, es ausspucken. Und deswegen ist die Natur da relativ schnell und relativ hart im Aussortieren sozusagen.
Voll, ja. Und spannend fand ich auch so, das war so ein anderer Take, das kommt so ein bisschen aus dieser, wir hatten ja so oft dieses Influencer Health, Food, Fitness Bubble. So nach dem Motto, wer hat recht? So alle labern irgendwas und jeder sagt was anderes. Jeder hat irgendwie seinen Punkt, aber irgendwie keiner weiß es so richtig. Und irgendwie hatten die so ein Take so zum Thema, so wie kommt es dazu, dass manchmal Kulturen es lernen, quasi mit bestimmten giftigen Lebensmitteln umzugehen? So nach dem Motto, wie hat die eine Kultur gelernt, die eine Familie gelernt, dass du quasi bestimmte Bohnen erst aufkochen musst, um die dann zu zerstampfen, um die dann nochmal trocknen zu lassen, um die dann irgendwie weiter zu verarbeiten. Dann hast du am Ende einen Tofu-Block, der nicht mehr giftig ist. Aber wenn du, also, ich weiß nicht, ob es Tofu war, aber wenn du was anderes, wenn du
es sofort gegessen hast. Ich konnte den englischen Namen der Pflanze auch konnte ich nicht ganz zuordnen.
Und das ist, das ist ganz einfach. Man guckt halt einfach so auf Leute, die erfolgreich sind, oder also in dem Sinne Erfolg definiert durch, die sind satt und die können Familie ernähren. So. Genau. Und was machen die so? Da kopiert man die einfach, weil das ist so der beste Proxy, so nach dem Motto, wenn ich das so mache wie die, dann wird es mir auch gut gehen. So, und das ist exakt das, was wir heute machen. Du guckst an auf Instagram und sagst, das sieht ganz sportlich aus, ich will auch so aussehen, also mache ich das, was der macht, und kopiere einfach den Lebensstil und fange an, morgens um, weiß ich, 3.30 Uhr aufzustehen und mein Gesicht erstmal in kaltes Wasser zu tunken. So, aber das fand ich so, wie soll ich sagen, so, es hat sich so viel verändert, aber das Verhalten ist exakt so geblieben.
Das ist schon geblieben, vor tausend
von Jahren. Genau.
Das mit der Gefahr halt hin, dass du halt früher das, was du gesehen hast, auch die Realität quasi war, ne? Und jetzt halt eben, du eben nicht siehst, was macht der Typ, nachdem er um 3 Uhr nachts das gemacht hat und so, ne? Aber das Verhalten, das brauche ich jetzt gar nicht aufmachen, aber dass du trotzdem dieses, ich gucke mir Dinge ab und so.
Die Methode ist dieselbe. Ja. Mit anderen Risiken jetzt, das stimmt. Das fand ich super interessant, und ich glaube, das mit der Kirche, das war so ein bisschen, da ging es.
Gibt jemand vor, was du glauben sollst, oder sagt jemand, was richtig ist und was falsch und so ein bisschen, oder? Ging es ein bisschen in die Richtung?
Nee, in dem Fall, also auch, ja, aber ich glaube, die Referenz auf den Titel oder auf diesen Untertitel war halt, kam halt daher, dass er gesagt hat, das ist super interessant, dass man halt, also jetzt historisch gesehen, guckt man sich so, weiß ich, das alte Rom an oder das Griechenland von früher und sagt, ja, das ist voll die geile demokratische Struktur und so weiter. Er sagt, naja, was man eigentlich aber wissen musste, es gab die Demokratie, aber sie gab es halt quasi nicht auf individueller Ebene in vielerlei Hinsicht, sondern eher auf Familienebene. Es gab eher so Familienclans, und die haben sich dann zusammengetan und zusammen abgestimmt, wie macht man Dinge weiter. Und er meinte, dieser Familienclan-Aspekt hat halt immer das Problem gehabt, dass es quasi so eine Art kulturelle Hürde darstellte für bestimmte Dinge. Also, ne, sowas wie betreibt man Wirtschaft, wie organisiert man sich, ne? Wie lebt man? Das war so ein bisschen so gecapped. Also man hatte nicht diese komplette Entfesselung des Individuums. Also der Clan sagt, was zu tun hast, und der Clan sagt halt, also die Familie sagt halt, hey, du bleibst jetzt Bauer, du machst jetzt das. Also gab es nicht die Möglichkeit zu sagen, ich baue jetzt ein Startup in Silicon Valley. Also diese Gedanke, dieses Individuum, das irgendwie nach dem höheren strebt und auf einmal irgendwie so ein Business macht und so weiter, das gab es in der Form halt.
Du bleibst halt Bauerstochter, so, das ist halt deine Rolle in der Gesellschaft, Ende aus. So.
Genau, und er meinte dann, was die Kirche aus seiner Sicht gemacht hat, was gar nicht bewusst war wahrscheinlich, aber durch die, also genau, und was man noch wissen sollte in dieser Familienstruktur, war es auch oft so, dass es gab halt nicht diese 1:1 Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern es gab den Mann.
Da ging Polygamie und so, genau.
Genau, es gab die Frau und so. Es war anders quasi in Griechenland, weil er sagte, in Athen war es so, du hattest als Mann, durftest nur eine Frau in Athen haben, so, aber du hattest deine ganzen Girls so außerhalb und so weiter. Und er sagte, was die Kirche halt unterbewusst, also gar nicht bewusst gemacht hat, was sie halt mit dieser Idee von Mann und Frau und der Familie quasi geschaffen hat, ist halt eben, es hat diese klaren Strukturen so ein bisschen gesprengt, so mit der Zeit. Und die Kirche hat quasi etwas geschaffen, was so ein bisschen das Ego des Individuums quasi prägt, nämlich ich und meine Familie oder meine Familie und ich. So.
Und ich. Und die ist auch überschaubar und ist nicht verteilt über drei Länder und ich habe dann irgendwie die Frau in Schleswig-Holstein.
Was aber dazu führt, dass so jeder für sich halt das Beste mal rausholen will. Und dachte, ich will für mich und meine Familie das Beste haben. Also reiße ich mir den Arsch auf, also mache ich Dinge oder schaffe Dinge und so weiter. Und dann meint er so, das ist halt so ein bisschen die, und dann sind über Zufälle quasi in diesem Konstrukt Dinge entstanden, kulturell, ne? Man hat sich zusammengetan, bestimmte Strukturen, ne? Weil man gesagt hat, alleine kann ich ja doch nicht so richtig, aber wenn ich mich zusammentue und Familie vielleicht eine Firma gründe zusammen oder wir machen einen Verein oder was auch immer und so weiter. Und irgendwann sind zufällige Entdeckungen passiert. So, Dampfmaschine, puff und so weiter. Und auf einmal springt so ein Motor an, so ein industrieller Motor, der auf einmal so ein bisschen die Menschheit vom Feld quasi in die Fabrik holt. Und dann später, ne, in unsere jetzige Zeit. Und dann meinte, das ist so dieses, wie sehr quasi der kulturelle Kern, der Nukleus, also der Form als Familie, nämlich dieses treue Pärchen, was sich niemals irgendwie betrügt, wie unterschiedlich das quasi sich ausprägt über Jahrhunderte versus, wir haben hier so ein paar Familienclans, die so ein bisschen Sachen deichseln. Und er sagt, seine These ist halt, er glaubt halt, dass das halt massiven Einfluss hatte auf diesen Boost, den wir plötzlich erleben, dieser Wissensboost und technologische Boost, den wir so seit ein paar hundert Jahren haben, wo wir jetzt sagen, wow, krass, wir haben jetzt AI geschaffen. So. Das war auch so die Brücke zu, ey, lass mal AI reden und so weiter und so fort.
Ja, spannend, genau, fand ich cool. Also fand ich irgendwie valide Takes, fand ich irgendwie interessant. Ich glaube, das muss man sich bei so Anthropologie immer, also zumindest bei der Biologie und bei so Anthropologie, bei solchen Sachen immer vor Augen halten. Es sind halt einfach Thesen so, aber ich fand, das waren coole Thesen, waren spannende Thesen. Also ich fand die irgendwie interessant und fand die nachvollziehbar und fand es irgendwie war netter, sind so nette Schablonen, die man mal so in der Hinterhand irgendwie so hat und dann mal so guckt, ach guck mal, das passt irgendwie ganz gut hier drauf gerade. Das finde ich irgendwie das Schöne bei so wissenschaftlichen Dingen. Also wenn man einfach so seinen Methodenkoffer so ein bisschen erweitert und dann merkt, naja, guck mal, das könnte von damals schon kommen, weil das ist ja eine Frage, die gerade in meinen beiden Fächern, deswegen war das so passend, mit PEDA und Bio ist genau das immer so ein bisschen die Frage zwischendurch, Anlage und Umwelt. Was ist jetzt irgendwie Anlage, was hat die Umwelt geschaffen? Und in mir schlagen da auch immer so zwei Herzen und also nicht gar nicht negativ, sondern die schließen sich für mich nie aus. Das ist dann immer so, die Schüler in Bio sind dann immer verwundert, wenn man sagt, ja, aber so Epigenetik, ja, muss man eben gucken, was da gerade so passiert, was ist irgendwie Umwelt und was ist eben nicht Umwelt. Und im PEDA, wenn man dann sagt, ja, aber das kann man ja irgendwie genetisch erklären, sind dann PEDA-Leute immer so, hä? Aber wir wollen doch, dass alles erklärt werden kann mit Sozialisation. Und dann ist immer so, ja, nee, es gibt halt irgendwie zwei Ebenen, so.
Ja, 100%. Und ich fand es halt super spannend, weil diese kleinen Snippets oder einfach diese offene Frage dann auch im Sinne von, okay, Moment mal, wenn wir jetzt einfach mal das so mitgehen, was er sagt, ne, wenn wir so mitgehen und glauben, okay, es gibt so eine Art über die Zeit so ein Prozess, wo halt eben Kultur, Individuum und halt auch deine Genetik so ein bisschen so eine Art Zusammenspiel bilden. Was, wenn du halt plötzlich sagst, okay, du hast halt so eine sehr schnelllebige, sich verändernde Welt, so keine Ahnung, was wir heute so kennen, wo wir alle mit strugglen, so nach dem Motto, was macht das mit uns als Individuum, ne? Was verändert das, was ist unsere Kultur, was macht das mit unseren mit zwischenmenschlichen Beziehungen und was bedeutet das für unsere Art und Weise, wie wir zusammenleben, ne? Leben wir noch im Familienkern oder sagen wir jetzt plötzlich, okay, lass uns doch mal wieder irgendwie das machen, was die Römer
damals gemacht haben. Polygamie oder was auch immer, ja.
Genau, und spannend finde ich halt, das einfach mal so historisch einfach mal so für sich so mal so sacken zu lassen und sagen, okay, anscheinend hängt das in irgendeiner Form dann doch zusammen und beeinflusst einander, was irgendwie offensichtlich ist im Nachhinein, dass man sagt, ja klar. Aber so, wann sitzt man da und denkt aktiv darüber nach und sagt, ja, genau so ist das zusammengekommen, klar. Und spannend finde ich dann einfach die Frage, die er dann auch versucht hat zu stellen mit AI und so weiter, was halt natürlich super spekulativ ist, weil keiner weiß. Aber spannend fand ich einfach, der Teil, den kann man, glaube ich, so als gegeben setzen, dass man sagt, okay, Moment mal kurz, wir haben halt jetzt einfach so eine Art Beschleunigung in unserem Umfeld. Also wir haben halt ne, Nachrichten, also soziale Medien, Informationsfluss ist alles schon quasi auf Hyperspeed. So, jetzt kriegen wir noch AI, das heißt, wir können auch noch Hyperspeed produktiv sein. So alles geht schneller, schneller, schneller. Was bedeutet das für, also mindestens mal Kultur, weil wir jetzt sagen, okay, wenn wir jetzt sagen, du kannst quasi gar nicht mehr so viel in Kultur auslagern. Was heißt überhaupt Kultur noch und welchen Wert hat Kultur noch? Und ich finde, das ist das, was wir so intuitiv schon die ganze Zeit so immer gesagt haben, so hey, irgendwie ist es anders als früher. Man trifft sich nicht mehr so mit Freundeskreisen, es gibt nicht mehr diese Feste. Also es gibt schon noch, aber es ist so alles so ein bisschen, es fällt so ein bisschen raus.
Im Schnitt vielleicht ein bisschen anders, ja, muss ich
auch sagen. Und jetzt unter der Berücksichtigung ergibt das halt auch irgendwie nochmal aus der Perspektive Sinn, weil man sagt, naja, aber oder auch der Respekt vor Älteren, ich glaube, das war auch so ein Teil in der ganzen Debatte, so nach dem Motto, der Wert der Erfahrung. So, was bringt es dir, wenn du quasi, du hast dein Leben gelebt, bist jetzt 60 und sagst, ja, ich habe dieses ganze Wissen, aber wenn dieses Wissen quasi keine Relevanz mehr hat für die heutige Welt, weil du nicht mehr weißt, wie man ein PDF erstellt und das ist das Einzige, was man heutzutage macht, dann bist du quasi, also inhaltlich gesehen auf der Ebene.
Der kulturelle Wert sozusagen geht dann verloren vielleicht.
Hast du Deflation in deinem Wert. Und die Frage ist halt, was macht das mit der Dynamik und dem Respekt vom Altern? Ne? Also, und ich glaube, das ist halt sowas, wo man sagt, ja, die Jugend haben keinen Respekt mehr vor alten Leuten. Ja, weil. Das hat zwar mindestens einen noch weiteren Erklärungsansatz, der irgendwie schon da war, aber nochmal so, weiß ich, anders beleuchtet war. Und irgendwie ich das irgendwie spannend, das jetzt mal so einfach mitzunehmen als Gedankengang und sich die Frage zu stellen, okay, was bedeutet das für mich, mein Umfeld und also nicht nur für das Individuum, aber auch für die Kultur, die dann entsteht und für vielleicht auch meine Lebensentscheidung, die ich jetzt treffe, für mich, wie ich dann ne, die nächsten 100 Jahre leben möchte, weil ich bin Brian Johnson.
Ja, spannend, weil da, nur weil wir gerade dieses Thema aufhaben mit PEDA und Bio und so, das ist spannend, es gibt hier Erikson, das ist so ein Schüler von Freud quasi, der auch so sich mit Identitätstheorie beschäftigt hat und der hat auch so Krisenphasen quasi definiert und hat gesagt, es gibt so irgendwie 8 Phasen und irgendwie die letzte oder vorletzte Phase, ich glaube die letzte oder vorletzte, egal, ist auf jeden Fall sowas wie so Generativität versus Stagnation oder Verzweiflung oder Scham oder sowas, ein bisschen, wo man so sagt, also wenn du irgendwie 60 plus bist oder 70 plus, dann bist du quasi in einer Phase deiner Identität, wo du dann auf dein Leben schaust und sagst, mein Leben war gut und ich habe Gutes hinterlassen und ich gucke auf meine, also eine Generativität, ich gucke auf Dinge, die ich hinterlassen habe. Das muss nicht immer Enkel und Kinder sein, das kann eben auch mein sozialer Verein und so, aber ich habe Dinge getan für andere und habe wie nennt man das? Mein Vermächtnis habe ich sozusagen hinterlassen und kann da drauf gucken, bin happy. Und was du jetzt gerade beschrieben hast, oder was aus dem Video quasi dann auch kommt, ist, könnte man jetzt überlegen, ob bei dieser Generation, bei diesen Menschen, jetzt es mehr shiftet hin zu diesem Scham, Verzweifeln so ein bisschen, weil man sagt, hä, aber irgendwie wird mein Vermächtnis wird gar nicht gewertschätzt. Ich habe doch das und das gegeben. Ja, und die Menschen sagen aber nur, ja, hat Maul Oma, so, oder Opa, das ist, kommt von früher, das braucht kein Mensch mehr sozusagen. Ja, ja. Und das treibt dann natürlich nochmal diese Menschen vielleicht in eine, ja, in so eine Altersdepression, in so ein, wozu bin ich hier, was habe ich für Nutzen sozusagen noch für die Menschen. Ich habe dann immer so ein bisschen die Hoffnung, also ich hätte jetzt für diese Menschen die Hoffnung, dass sich, glaube ich, dann immer nochmal viel shiftet, sobald nächste Generationen dazukommen sozusagen, ne? So diese Oma, Opa, dann wo man dann eben sagt, ne, gerade bei Kindern unter 10, sage ich mal, ist dann vielleicht eben diese Wissens, also da kannst du einfach schwer ersetzt werden, da geht es einfach noch viel mehr um Zwischenmenschliches, klar, heißt diese Gefühlsebene viel relevanter, als wenn du jetzt, keine Ahnung, 40 und 80 bist oder so. Deswegen, ich glaube, da kommt nochmal viel Nutzen oder viel Gefühl von Nutzen und so nochmal entstehen in den Menschen, die vielleicht auch nicht so schnell weggehen wird. Aber ich glaube, auf dieser, wie du sagst, auf dieser Wissensebene und so, das geht ja mir jetzt in meinem Alter, wenn ich das realistisch sehe mit den Schülerinnen und Schülern so, die kriegen es zwar noch nicht richtig hin, sozusagen mich überflüssig zu machen, aber es ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, dass dieser Wissensvorsprung, den ich durch mein Studium quasi mehr erarbeitet habe, der ist eigentlich faktisch schon fast irrelevant, wenn sie ihn gut nutzt, wenn die Schülerinnen und Schüler halt clever mit AI und Internet quasi umgehen können. Was sie aber eben noch nicht hinkriegen zu ersetzen, ist gerade eher diese menschliche Komponente, dass sie halt jemanden, dass sie das Gefühl haben, sie bräuchten jemanden, der ihnen das nochmal erklärt, obwohl sie ihn eigentlich gar nicht brauchen unbedingt, aber sie haben das Gefühl, dass da noch jemand gebraucht wird. Aber wenn man das eben mal hart betrachten würde, auch ich komme dann eben auf dieser Ebene schon eben in so eine Art Relevanzverlust. So. Und das ist ja auch ein bisschen Ziel von Pädagogik, dass der Lehrer, die Lehrerin als die Wissensvermittlerin an Wert verliert und einfach gesagt wird, okay, wir sind eher Lernbegleiter, wir coachen eher und wir gucken, wie können wir Lernprozesse begleiten, bla bla bla. Ja. Also man, im Prinzip sieht man das schon so ein bisschen im Zeichen Digitalisierung vor allem, dass das dann eben weniger wird.
Ja, und ich frage mich halt so in dem Hinblick, wenn du jetzt davon ausgehst, dass das relativ, also einfach immer stärker passieren wird, und dass du quasi auch, also stell dir vor, du hast ein Kind und die geht so irgendwie spazieren und das Kind würde jetzt heute fragen, so, was ist das? Und dann sagst du, das ist eine Taube. Und dann sagst du, ja,
cool, eine Taube.
So, ne? Und dann, aber angenommen, du hast halt einfach als Kind, hast du einfach so, weiß nicht, Dauer-AI in deinem Kopf, so, keine Ahnung, du weißt einfach alles, so, wie denn, das halt, das gar, also der Wert reduziert sich halt massiv auf den emotionalen, ne, sozialen Wert, den du hast. Und irgendwie, immer wenn ich so über AI, so Endszenarien spekuliere, dann bleibt immer das am Ende. Das ist so, was nur die mit zwischenmenschlichen Beziehungen, weil das kannst du wahrscheinlich nicht ersetzen. Du kannst halt keinen Roboter nehmen, der dich irgendwie streichelt und du fühlst dich gut oder gibt dir eine Massage und denkst so, ja, mein Leben ist toll, guck mal, was ich erschaffen habe, so ein Roboter hinter mir. So, ich glaube, das ist so das, die letzte Bastion, die uns bleibt, ist so, okay, wir haben halt einander in irgendeiner Form und wir haben halt vielleicht irgendwie das Glück gehabt, irgendwie noch, weiß ich nicht, Enkelkinder zu haben mit 70 und dann bist du, oh, guck mal, ich hab die anderen hier geschaffen. Das ist so mein Verdienst. So. Und ich frage mich, ich glaube, das wird das Einzige sein, was irgendwie noch einem irgendwie Sinn ergibt, so im Leben. Also,
aber das
Thema fällt mir nicht so ein. Das kann auch Freundschaft sein und sowas, aber.
Ja, ja, klar. Ne? Aber dieses Emotionale, aber ich finde das, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also, ich weiß gar nicht, ob ich da so viel draus ziehen würde. Also, vielleicht unterschätze ich das jetzt auch, aber ich glaube, mir wäre das so ein bisschen egal, ob jetzt mein Kind irgendwann zu mir aufsteht und sagt, oh, er ist so schlau und er kann mir die Welt erschließen oder so, oder ob er halt einfach sagt, hey, cool, mit dem zusammen habe ich mir Welt erschlossen. Ich habe diese Momente mit ihm geteilt, als ich das entdeckt habe. Ja, und ob ich es jetzt selber entdeckt habe oder ob ich, also, weil, also, das ist, also ich habe, wie soll ich sagen, so ein Wissen, also das merken wir ja alle mit Eltern. So, irgendwann ist der Punkt, wo man dann merkt, ah, die wissen doch nicht alles. So, ja, das ist dann irgendwie zwischen 10 und 16, merkt man auf einmal, ah, die sind auch fehlbar. Davor dachte man so, oh, ja, alles, was, das merke ich ja bei Schülern auch, wenn die sagen, mein Papa hat aber in Bio gesagt, das ist ganz anders. Und ich so, ja, wie soll ich dir jetzt erklären, dass das trotzdem Quatsch ist? Naja. So, ne? Also diese inhaltliche Hoheit, die hat man eigentlich auch schon jetzt im Zweifel relativ früh vielleicht sogar verloren, je nach Haushalt, je nachdem, in welche Familie wahrscheinlich du geboren wurdest. Und ich weiß nicht, ob das so ein großer Verlust ist. Ich glaube, ich hätte da jetzt als Gesellschaft gar nicht so große Angst vor, dieses Monopol, das schon lange ehrlicherweise auch nicht mehr so ein Monopol ist, zu verlieren.
Ich glaube auch nicht, dass es ist eher dann halt fürs Ego dann teilweise halt, glaube ich, ein Prozess, den man dann irgendwie durchlaufen muss.
Den laufen wir doch gerade schon so ein bisschen, oder? Also ich finde, immer wenn...
Ach so, ja, klar.
Also wir, also ohne auch schon das weiterzugeben, aber auch wenn wir irgendwie uns was angucken im Internet, denke ich immer so, ah ja, habe ich ganz anders gedacht. Bolivien liegt doch da.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man das halt, wie du auch gerade gesagt hast, so in seiner Funktion als Lehrer oder so. Oder in meinem Fall, wenn ich jetzt irgendwie so ein Team habe von Leuten und ich merke so, hey, ich kann dir nichts erzählen, die wissen alles. So gefühlt, dann ist so, okay, dann musst du halt deine Rolle irgendwie plötzlich überdenken oder deine Identität nochmal so neu formieren oder neu packen, einpacken in irgendwas Schönes.
Rise of the Scrum Master.
Ja. Ja. Deswegen, das ist irgendwie, ja, es ist spannend. Ich immer wieder denke ich halt, wir leben in einer ultra spannenden Zeit gerade einfach. Und in so vieler Hinsicht, das ist fast schon überwältigend im Hinblick darauf, dass so viel passiert und so viele Veränderungen irgendwie da sind, dass wirklich immer wieder der gleiche Punkt kommt, dass man sagt, hey, Netflix ist so langweilig, ich kann das nicht gucken.
Das finde ich auch.
Geschichten, die so Hollywood schreibt, sind einfach nicht, die können nicht konkurrieren mit der Welt.
Zumindest mit der Fantasie, die wir dazu vielleicht noch haben. Weil, aber das finde ich auch ein bisschen das Schöne, so an deiner wie auch meiner Position, dass es uns beiden zum Glück ja irgendwie so gut geht, dass selbst wenn wir jetzt gerade über Trump und so gesprochen haben und man da das Gefühl haben kann, also manche Menschen haben ja das Gefühl, deswegen geht die Welt quasi unter, dann können wir es uns quasi leisten, das Tab zu schließen und dann das Tab aufzumachen mit, cool, Rocket Fuel ist ausgetreten und ich kann jetzt einfach die ganze Zeit über Rocket Fuel lesen und da irgendwie mich reindenken sozusagen. Und das weiß ich aber total zu schätzen, dass ich zum Glück in meinem Leben quasi keine realen Probleme sozusagen habe, die irgendwie großartig für mich existieren. Und ich deswegen den Luxus quasi habe zu sagen, die Probleme, die ich wahrnehme auf der Welt, wenn es mir zu viel wird, kann ich den muten, den Tab, und kann den einfach schließen und kann mir einen angucken, der mich glücklich macht. Weil es gibt viele spannende Dinge, die ich mir eben dann stattdessen angucken kann. Das ist, deswegen kann ich da eben auch so positiv irgendwie drauf schauen. Und trotzdem holt es einen manchmal ein und denkt man so, ah, aber dieses coole Szenario, das ich mir da ausgedacht habe, das kommt gar nicht zustande, wenn das und das passiert. Ja. Also hört mal auf, bitte.
Ja. Ich habe das auch ähnlich, entweder, also, ne, in vielerlei Hinsicht einfach abzuschalten, sagen, ja, das ist einfach fein, so. Nicht alles, was ich sehe, ist mein Problem. So. Mm. Oder halt auch dann auch einfach so eine Mischung aus solidem Plan, also nach dem Motto, ne, wenn bestimmte Sachen passieren, dann das.
Norwegen.
Oder auch einfach, bitte?
Wenn was passiert, Norwegen. Wenn die Zombie-Apokalypse kommt, Norwegen.
Der Norwegen ist so eine schlechte Wahl.
Wasser, Berge und so.
Ja. Hab ich den Film gesehen mit den 5 Freunden, die in Norwegen spazieren gehen.
Stimmt.
Nee, oder halt, und das ist so ein bisschen das, was jetzt noch so, was so halbwegs manchmal so durchkommt, was aber nicht so akut ist, ist halt auch der Gedanke, naja, wenn halt Dinge halt dann auch, was soll ich sagen, wenn man halt mit ein paar Sachen noch nicht einverstanden ist, dann kann man auch noch mehr machen. Also, ne, mehr als quasi einfach sagen, ich finde das irgendwie doof, so, das wird sich im Podcast und so, ich finde das scheiße, so. Mhm. Sondern auch so, da muss man halt irgendwie aktiv werden in irgendeiner Form. Da muss man sich halt auch vielleicht auch mal politisch irgendwie, weiß ich nicht, engagieren in irgendeiner Form, ne, und auch selbst sagen, okay, lass uns da irgendwie versuchen, ein paar Dinge zu ändern, wenn es dann auch irgendwie, weiß ich nicht, in der Kultur nicht passt, ne, so. Mhm. Und deswegen, ich finde immer noch so, es gibt so diese Stufen von, ich schalte es ab, bis hin zu, naja, ich habe halt einen Plan für bestimmte Szenarien, bis hin zu, okay, wenn, dann muss man halt auch einfach mal, dann muss man sagen, packe ich es halt mit an, so, dann kannst du ja einfach sagen, so ich die ganze Zeit so, ne? Ich mache halt irgendwas. Ja, und das ist ganz gut, so.
Mhm.
Option.
Ja, absolut. Ja. Das ist das Schöne, wenn man die Option
nicht
hat.
Nicht Norwegen, auf gar keinen Fall Norwegen.
Auf jeden Fall Norwegen. Und mit dieser klaren Empfehlung und auch Nicht-Empfehlung. Was wäre denn da? Dann gibt einen Gegenvorschlag. Ja, da kommt nämlich nichts. Du hast nämlich gar keinen Plan.
Schweiz.
Auf gar keinen Fall die Schweiz. Ist umringt von Zombies mittendrin.
Da weißt du, wie viele Berge und Bunker die haben? Das gegen Zombies genau das Richtige.
Genau. In Zombie-Filmen ist noch nie in Bunkern was passiert. Ist immer gut gegangen.
Hast du die falschen Zombie-Filme geguckt? Ja.
Alrighty. Eine schöne Woche wünschen wir.
Peace out.